Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Wir haben in den letzten Wochen ausführlich über unsere Städte geredet. Aber mit welchem Ergebnis? Was machen wir denn jetzt mit der Erkenntnis, dass nicht alle der 2000 Städte in Deutschland so richtig schön und lebenswert sind, aber sehr viele schon? Woran fehlt es in unseren Gemeinden? Und was brauchen wir, um uns in unserem Viertel wohlzufühlen? Darüber wollen wir uns heute mit Ihnen austauschen und wir sind gespannt auf Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche. Was sind für Sie die wichtigsten Kriterien, damit Sie sich gerne in Ihrer Stadt aufhalten? Welche Rolle spielen Cafés, Märkte, Jugendclubs? Würden Sie gerne in einer autofreien Stadt leben? Und wie kriegen wir es hin, dass die Stadt Räume, in denen wir wohnen, sicher sind und dass sie nicht vermüllen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder schicken Sie uns eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, Franziska Dusch aus Halle an der Saale, die nicht nur da mit großem Engagement jede Menge Projekte und Veranstaltungen im öffentlichen Raum organisiert. Schönen guten Morgen nach Halle.
Guten Morgen nach Berlin.
Und bei mir im Berliner Studio ist der Stadtsoziologe Daniel Kubiak. Herzlich willkommen, Herr Kubiak.
Hallo.
Frau Dusch, zurzeit findet in Halle das Wir-Festival statt, das gestern mit einer Blockparty begonnen hat. Das klingt nach sehr viel guter Laune und Dynamik, aber wofür steht Blockparty genau?
Genau, also erstmal sind zwei verschiedene Sachen. Also die Blockparty ist ein Veranstaltungsformat, was wir von dem Wall & Space e.V. und der Freiraumgalerie in Halle-Neustadt schon seit einer Weile veranstalten. Und das ist eine ganz bunte Veranstaltung, was wir mit AkteurInnen aus Halle-Neustadt, also mit Kindern, Jugendzentren, mit dem Quartiersmanagement und vielen anderen Akteuren, die dort aktiv sind und Menschen, die dort wohnen, veranstalten. Und gestern haben wir den Innenhof von mehreren Plattenbauten, haben wir in einen Zauberwald verwandelt, mit ganz viel bunten Lichtern, vielen Mitmach-Kreativaktionen, mit Musik, mit Falafel. Also es war ein ganz zauberhafter Abend.
Was heißt Mitmach-Kreativaktionen? Was konnten die Leute machen, außer sich als Zauberin oder Hexe verkleiden?
Das hat tatsächlich niemand gemacht. Man konnte selbst Schattentheaterfiguren ausschneiden und dann spielen. Man konnte mit VR-Brillen in digitale Realitäten abtauchen. Man konnte sich beraten lassen, wie das Smartphone funktioniert. Oh. Also es gab wirklich für alle Altersgruppen gab es verschiedene Angebote und das in einer ganz angenehmen Atmosphäre, ganz niedrigschwellig, dass es einfach ist und Spaß macht, in Kontakt miteinander zu treten.
Was ist das für ein Stadtteil, Halle-Neustadt?
Ja, das ist ganz spannend. Also Halle-Neustadt wurde zu DDR-Zeiten gebaut, um ganz viele Menschen, die in den umliegenden Fabriken zu arbeiten, zu beherbergen. Das wurde für 90.000 Leute konzipiert. Nach der Wende gab es eine starke Abwanderung. Mittlerweile wohnt weitaus weniger Menschen dort. Es ist sehr, sehr divers, wer da wohnt. Also Menschen aus der ganzen Welt sind dort mittlerweile zu Hause. Neben den Menschen, die sogenannte Erstbezugsgeneration, die dort von Anfang an leben. Also seit 60 Jahren gibt es den Stadtteil. Und das ist wirklich eine ganz bunte Mischung von Leuten, die dort in Platten, also eine Großraumwohnsiedlung, dort zusammenleben. Und es gibt viele Akteure, die dort tolle Aktionen machen, um Menschen zusammenzubringen.
Und das ist Bestandteil des Wir-Festivals oder ist das losgelöst von diesem Wir-Festival?
Genau, also es kann alles mögliche Teil des Wir-Festivals sein, aber das Wir-Festival an sich, das ist noch eine Vielzahl von anderen tollen Veranstaltungen, die seit dem 21.09. in Halle an der Saale stattfinden. Und jetzt, gestern und heute, ist der Festival-Höhepunkt. Da findet auch ein ganz tolles, vielfältiges Kultur- und Literaturprogramm im Volkspark hier in Halle statt. Mhm. Und das Wir-Festival, das geht zurück auf die Initiative von vielen Menschen aus der Stadtgesellschaft in Halle an der Saale, die mitbekommen haben, dass eine neurechte Buchmesse hier stattfinden soll. Mittlerweile findet sie jetzt gerade auch statt und gesagt haben, unsere Stadt ist so bunt und weltoffen. Wir wollen nicht, dass die restliche Republik denkt, Halle an der Saale ist ein rechtes Loch. Deswegen machen wir einen kreativen Gegenprotest. Und das ist dieses super vielfältige Wir-Festival geworden, wo Menschen aus der ganzen Stadt sich beteiligt haben und Institutionen aus der ganzen Stadt. Und genau, und alle, die noch in der Nähe wohnen oder wohnen, in der Nähe von Halle oder in Halle, sind herzlich eingeladen, heute noch zu kommen ins Volkspark in Halle. Und auf wir-halle.de kann man sich das Programm im Vorhinein anschauen. Auf Instagram kann man auch sich schon mal durchklicken, was schon so passiert ist gestern. Also herzliche Einladung in die ganze Republik.
Und da kann man auch einen Blick auf Franziska Dusch werfen, weil sie wahrscheinlich dabei ist.
Da werde ich danach jetzt auch noch hinfahren. Genau.
Wie ist denn so Ihr persönliches Lebensgefühl in Halle? Also was mögen Sie an der Stadt und wo ist noch Luft nach oben?
Ich fühle mich hier richtig wohl. Also Halle ist eine Stadt mit 230.000 Einwohnern. Hier gibt es die Burg Giebichenstein. Das heißt, es ist eine renommierte Kunstuni. Es kommen kreative, junge Menschen aus der ganzen Welt, um hier zu studieren. Viele bleiben auch hier. Es gibt die Saale, die fließt durch. Es gibt die Peisnitz, die ist grün. Es gibt viele verschiedene Stadtteile. Es gibt einen sehr, sehr hohen Altbaubestand, weil Halle kaum zerstört wurde in den Kriegen. Also es hat für mich schon eine sehr hohe Lebensqualität.
Mhm. Herr Kubiak, die Franziska Dusch hat es gerade gesagt, Halle hat rund 230.000 Einwohner, zählt also zu den Großstädten, rutschte aber, und das fand ich interessant, beim aktuellen Glücksatlas von Rang 9 auf 14, hat aber überdurchschnittlich viele sehr zufriedene Bewohner, vor allen Dingen unter den älteren Hallensern. Dazu kommen wir noch zu Glücksatlas und zufriedenen älteren Hallensern.
Das heißt, Sie bleiben noch in der Bundesliga.
Genau, Sie bleiben noch in der Bundesliga. Erstmal die Frage an Sie als Stadtforscher, ab wann ist eine Stadt?
Ja, in Deutschland ist es ganz spannend, weil eine Stadt ist ja erstmal tatsächlich dann eine Stadt, wenn sie das Stadtrecht hat. Also es gibt so, das ist eher so eine Verwaltungsgeschichte. Und es gibt relativ viele Städte in Deutschland, die das Stadtrecht haben, die wir vielleicht gar nicht als Stadt wahrnehmen würden. Ich glaube, die kleinste Stadt in Deutschland, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die kleinste Stadt in Deutschland hat 2000 Einwohner. Und da würden, glaube ich, einige Leute in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern sagen, das ist doch ein Dorf.
Ja.
Aber es ist halt sozusagen verwaltungstechnisch eine Stadt, historisch eine Stadt, und das hat sehr stark mit dem Stadtrecht zu tun. Wenn wir uns angucken wollen, wie Städte sich unterscheiden, dann haben wir so eine Einteilung in der Stadtsoziologie. Da wollen Sie mich ja gleich noch fragen, was eine Stadtsoziologie eigentlich genau macht. Aber wenn wir das unterscheiden, dann haben wir immer so diese sehr grobe Unterscheidung in Kleinstädte, Mittelstädte und Großstädte. Mittelstädte sind dann so 20 bis 100.000 Einwohner und ab 100.000 EinwohnerInnen sprechen wir von Großstädten, wobei man natürlich da auch nochmal einen riesen Unterschied sehen kann. Ne? Also es ist ja zum Beispiel, also die Großstadt Potsdam mit auch ungefähr 200.000 Einwohnern, aber direkt an der Stadtgrenze zu Berlin, hat natürlich einen anderen Urbanisierungsgrad und einen anderen Zugang zu einer Metropole auch, als jetzt zum Beispiel Halle an der Saale. Wobei Halle an der Saale mit der Nähe zu Leipzig natürlich auch einen Zugang zu urbanen Räumen hat. Aber mal das Gegenteil von Halle an der Saale, Magdeburg, was dann eben doch relativ weit weg von größeren Städten, also noch größeren Städten ist. Und deswegen ist das tatsächlich eine sehr spannende Frage, ab wann man sich eigentlich als urban, als städtisch fühlt oder eben auch nicht. Und auch Rothenburg, ob der Tauber ist ja eine Stadt und ist aber irgendwie natürlich eine ganz andere Form von Stadt als Berlin, wo wir jetzt hier gerade stehen.
Ist eigentlich auch ein Zauberstädtchen, ne?
Rothenburg. Ja, eine meiner ersten westdeutschen Städte, die ich als Kind sehen durfte. Sehr, sehr schön.
Was erforschen Sie als Stadtsoziologe und wie erforschen Sie was?
Genau, das ist ganz spannend, weil also die erste Frage ist immer, was macht ein Soziologe? Und als Soziologe bin ich natürlich erstmal einfach jemand, der Gesellschaft beforscht. Ich gucke mir an, wie Menschen zusammenleben, wie sie Konflikte lösen, wie sie strukturiert sind, was es für verschiedene Milieus oder Klassen oder Schichten es in der Gesellschaft gibt. Das ist das, was Soziologen machen. Und wir haben in der Soziologie so eine, das wird auch manchmal ein bisschen kritisiert innerhalb der Wissenschaft, machen wir gerne so Wörter dran. Stadtsoziologe, Ungleichheitssoziologe, Bildungssoziologe. Und Stadtsoziologe heißt letztendlich einfach nur, dass ich mir vor allen Dingen städtische Räume angucke. Ich bin jetzt auch nicht nur Stadtsoziologe, aber in dem Projekt, in dem ich arbeite gerade, gucken wir uns eben sehr explizit Räume an. Und die Räume, die wir uns angucken, sind urbane Räume. Und deswegen würde ich mich auch als Stadtsoziologen bezeichnen und habe das auch in meiner wissenschaftlichen Karriere auch immer wieder getan. Also ich habe auch schon in meiner Masterarbeit mich mit ökologischer Stadtpolitik in US-amerikanischen Städten beschäftigt.
Da haben Sie auch studiert, ne? In den USA?
Und da studiere ich dann nicht. Ich habe da Forschungsaufenthalte gemacht und habe dort Leute befragt, in Denver und Flint. Sehr, sehr unterschiedliche Städte. Denver, Colorado, sehr progressive Stadt. Damals gerade Obama zum Präsidentschaftskandidaten gekürt, als wir da waren. Flint, Michigan, General Motors. Das ist sozusagen, Flint, Michigan ist so ein bisschen wie Wolfsburg, nur ohne Sozialversicherung. Das heißt, die Autoindustrie ist weg und die Leute sind tatsächlich auch alleine gelassen und es gibt kein soziales Netz, was sie auffängt. Und deswegen hat Flint, Michigan sehr, sehr viele Probleme und auch, und das haben wir uns sozusagen angeguckt, und ich habe mir da die ökologische Stadtpolitik angeguckt damals.
Und Sie gucken sich ja eben nicht nur die Räume an, sondern auch die Menschen. Also genau. Woraus setzt sich die Zufriedenheit oder auch Unzufriedenheit der Bürger zusammen?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, und Sie haben ja schon ein paar Aspekte angesprochen, und ich habe dann auch gleich gedacht, na, was macht denn eigentlich so, was gibt es in Städten alles? Es gibt natürlich die Menschen in den Städten, und Menschen in Städten sind sehr unterschiedlich. Was wir in der Stadtsoziologie auch sehr stark beforschen, ist so eine Sache, die nennen wir Segregation. Also das ist sozusagen die Frage, wer lebt eigentlich wo und wer kann sich eigentlich welche Stadtteile auch leisten. In Halle an der Saale ist das ja auch sehr spannend, weil es eben die Altstadt gibt, die Frau Dusch ja auch schon erwähnt hat, auch sehr, sehr schön ist. Und dann aber eben auch Stadtteile gibt, und da gehört die Neustadt auch dazu, wo auch nicht alle Leute unbedingt immer freiwillig leben, sondern die Entscheidung, dort zu leben, auch sehr stark davon abhängt, ob man sich die Wohnung dort leisten kann oder nicht. Oder ob eben ALG 2 dafür reicht, um die Wohnung zu bezahlen. Also das gucken wir uns an. Man braucht natürlich einfach eine Infrastruktur. Man braucht Kitas, Schulen, Parks, Denkmäler, Kunst, Kultur, Einkaufsmärkte. Ich lebe in einer ganz kleinen Stadt, wo auch viele Leute, glaube ich, sagen würden, das ist keine Stadt, in Brandenburg.
Barnim.
In Barnim. Und wir haben dort aber 6.000 Einwohner, aber wir haben quasi jede Supermarktkette ist vorhanden. Das macht natürlich auch ein Leben lebenswerter, wenn man gut einkaufen kann und eigentlich nicht abgeschnitten ist davon. Und in den Nachbarstädten gibt es dann teilweise keine Supermärkte. Also müssen die Leute dann immer mit dem Auto fahren meistens, um dann wieder einkaufen gehen zu können. Also es gibt da ganz, ganz unterschiedliche Aspekte, woran Leute erkennen, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind. In den letzten 2-3 Wochen haben wir ja sehr viel über Sicherheit gesprochen. Natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Oder eben auch einfach, ist meine Stadt schön? Also es macht schon einen Unterschied, auch in Berlin, in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Es gibt dann natürlich schon schönere Ecken und nicht so schöne Ecken.
Definieren wir schön, wenn wir uns Barnim angucken. Was ist schön an Barnim?
Naja, in Barnim, da gibt es ja jetzt wirklich nicht, also es gibt Eberswalde und Bernau, eher so noch nicht mal richtige Mittelstädte, na doch, Mittelstädte würde man schon sagen. Beides ehemalige Kreisstädte, Eberswalde immer noch. Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt für die Frage, ob sich Leute wohlfühlen oder nicht. Es gibt sehr viele Städte in Deutschland, die waren mal wichtig und sind es nicht mehr. Berlin war mal eine Kreisstadt, ist es nicht mehr. Halle an der Saale wollte Landeshauptstadt werden, ist es nicht geworden. Rostock, Schwerin, so eine ähnliche Geschichte. Oder was ich auch sehr spannend finde, es gab letztens eine Dokumentation im MDR, da war die Frage, Wut, wir gehen in den Westen. Also es wurde sozusagen umgedreht und wurde mal gefragt, warum sind die Westdeutschen eigentlich wütend und nicht die Ostdeutschen. Und dann war da eine Kioskverkäuferin in Wattenscheid. Und sie meinte dann, sie ist total unzufrieden, und das hat alles damit zu tun, dass Wattenscheid ja damals zu Bochum zugekommen ist. Also diese Kommunalreform, die stattgefunden hat. Und das war aber vor 50 Jahren. Und sie ist heute immer noch unzufrieden, weil tief. Wattenscheid in Bochum sozusagen benachteiligt wird. Und auch das ist ein Aspekt, den man mit angucken muss. Ne? Also Städte, die mal wichtig waren, Gera würde mir auch einfallen, Städte, die mal wichtiger waren, die mal über 100.000 Einwohner hatten, jetzt so stark geschrumpft sind, dass sie auch an Bedeutung verloren haben. Und auch das macht natürlich was mit dem Selbstverständnis der Menschen, die in den Städten wohnen.
Und wie hoch ist Ihr Wohlfühlfaktor in Barnim? Wie gerne leben Sie da?
Genau, Sie haben ja gefragt, was in Barnim ist. Barnim ist halt der Naturpark Barnim. Es ist einfach super, super schön. Ich bin heute Morgen aufgewacht, mit dem Auto losgefahren und habe einfach über Nebelfelder geguckt und die Sonne ging auf. Es ist einfach sehr, sehr schön. Wir haben 17 Seen bei uns in unserer kleinen Stadt. Ist total schön. Ich bin aber in Berlin aufgewachsen und habe 35 Jahre meines Lebens in Berlin gelebt, auch in Berlin-Friedrichshain, einer der dicht besiedelsten Stadtteile in ganz Deutschland. Also es gibt kaum weniger verdichtete Stadtteile in Deutschland. Und auch das war super schön. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich finde Berlin schön als Metropole. Ich finde den Barnim schön als ländlichen Raum. Und ich könnte mir auch vorstellen, mal nach New York City zu ziehen. Also alles ist drin.
Kurze Wege zu Geschäften, Arztpraxen und Schulen, viele Grünflächen, genügend Busse, Bahnen, Radwege und eine gute Nachbarschaft. Das alles ist für unsere Lebensqualität sicherlich wichtig. Und heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Stadtsoziologen Daniel Kubiak und der Bildungsreferentin Franziska Dusch und am Telefon mit Özulun Kemal. Schönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
Grüße Sie. Wie schaut's aus in Erlangen? Wie gerne leben Sie da, Herr Kemal?
Ja, ich lebe eigentlich gern hier, aber wie auch andere Städte hat auch Erlangen die üblichen Probleme, die Städte haben, nämlich, dass sie größtenteils total kommerzialisiert wurden. Also die Städte gehören ja uns mittlerweile gar nicht mehr, den Bürgern, sondern die gehören irgendwelche Investoren oder Fonds. Und die gestalten halt das nach ihren Prinzipien, nämlich nach Gewinnmaximierung. Und entsprechend sind die Innenstädte auch nicht mehr für normale Bürger, für Gemeinschaft nicht mehr als Treffpunkt geeignet, wenn sie kein Geld haben. Ich finde, dass zum Beispiel Gemeinschaft entsteht ja durch Begegnungen. Und diese Begegnungen brauchen auch Orte. Und wenn aber alles so extrem kommerzialisiert wurde, das sind ja bei anderen Städten auch, dann ist das für viele Bürger nicht mehr möglich, ohne Geld auch mit anderen Menschen zusammenzukommen.
Mhm. Sind diese Orte...
Vielleicht gebe ich Ihnen noch ein Beispiel.
Genau.
Ich habe ja vor kurzem da gelesen, dass zum Beispiel Sitzbänke abgebaut wurden, um Obdachlose zu vertreiben in vielen Städten. Wenn wir dann Empathie entstehen, wie sollen dann Begegnungen entstehen mit Menschen? Und das ist, was mir fehlt. Und eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft entsteht ja auch, dass man sich begegnet, dass man wahrnimmt, was andere tun oder wie sie andere leben, welche Probleme auch andere haben und so weiter und so fort. Aber mein Hauptproblem ist eigentlich diese extreme Kommerzialisierung. Man hat die Städte in die Hände von reichen Leuten gegeben, die eben nach ihren Vorstellungen, vor allem, ich habe das festgestellt, auch in Erlangen, das sind Investoren, die zum Beispiel gar nicht in Erlangen leben, die leben ganz woanders. Und denen ist es völlig egal, was hier in Erlangen vor sich geht.
Hm. Herr Kubiak hat genickt bei dem, was Sie gerade gesagt haben, dass es den Menschen egal ist, was in Erlangen vor sich geht. Also den Investoren, haben Sie Erlangen auch untersucht, Herr Kubiak?
Erlangen habe ich nicht untersucht, aber ich habe in Erlangen Verwandtschaft und tatsächlich war ich letztens mal da und im südlichen Teil von Erlangen, wo Siemens sehr viel Industriehäuser hat und so, war ich doch ein bisschen erschrocken über die Artificialität, also die Künstlichkeit dieses Stadtteils, wenig Aufenthaltsmöglichkeiten, breite Straßen, wenig Menschen auf der Straße, viel moderne Häuser und ich habe mich wirklich ein bisschen gefragt, wo halte ich mich jetzt hier auf? Ich glaube, das ist in der Innenstadt noch ein bisschen anders. Aber als Herr Kemal von den Investoren gesprochen hat, musste ich an ein Forschungsprojekt denken, was ich in Magdeburg gemacht habe. Und in Magdeburg gibt es am Hasselbachplatz sehr große Probleme darum, um die Frage, wer darf sich da eigentlich aufhalten? Und es gibt so Sicherheitsdiskurse, ist es da sicher oder nicht? Und dann habe ich auch mit jemandem gesprochen, der mir erklärt hat, man kann ja am Hasselbachplatz gar nicht mehr sein. Dann habe ich ihn gefragt, na, du bist da öfter oder was? Und dann meinte er, nee, ich weiß auch gar nicht, was da los ist. Ich lese das immer nur in der Zeitung. Und dann ging es habe ich mit der Quartiersmanagerin gesprochen und es ging um die Frage, was kann man denn jetzt tun?
Wo ist der Hasselbachplatz?
Der Hasselbachplatz in Magdeburg, also Magdeburg ganz im Gegenteil zu Halle, ist ja eine Stadt, die tatsächlich sehr stark zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, zu über 90% in der Innenstadt. Und der Hasselbachplatz ist aber einer der wenigen noch erhaltenen Gründerzeitviertel, so südlich der Innenstadt. Sehr schön eigentlich. Es gibt auch eine sehr lustige Erzählung dort, dass man behauptet, dass das eine dreieckige Haus, was da steht, dass das Flatiron Building in New York City dem nachempfunden sei. Also tatsächlich eigentlich ein sehr schöner Platz, die Straßenbahnen treffen sich dort, wenn die Fußballfans, wenn der FCM aufsteigt, dann treffen die sich dort auch und Leute halten sich da einfach auf und diese Quartiersmanagerin meinte dann, wir versuchen jetzt da sozusagen Lösungen zu finden, weil eine Beschwerde ist, es gäbe zu viel Shisha-Bars, zu viel Spätis und wir wollen da irgendwie noch eine andere Struktur schaffen, dass da auch andere Begegnungsräume eben entstehen. Mhm. Und da meinte sie aber, das Problem ist, wir wissen wirklich gar nicht, wem die Häuser eigentlich gehören. Diese Häuser sind verkauft worden, privatisiert worden und man hat gar keinen direkten Zugang zu der Person, dem das Haus gehört.
Also
man,
ähnlich wie in Erlangen.
Ähnlich wie Herr Kemal gerade gemeinte, genau. Und man weiß dann gar nicht, also wenn man überhaupt auf die Idee kommen würde, zu sagen, okay, lasst uns doch mal zusammen überlegen, wie wollen wir vielleicht Dinge verändern, vielleicht brauchen wir nicht den dritten Friseur, sondern vielleicht machen wir noch ein Café, was eher für junge Menschen interessant ist oder was vielleicht preiswertere Preise hat, dann ist das schon gar nicht möglich, weil man gar nicht mit den Leuten in Kontakt kommen kann, denen die Häuser eigentlich gehören. Und ich finde, das ist tatsächlich ein ziemlich wichtiger Aspekt in Städten. Wir sind ja hier in Berlin, da ist dieses Problem natürlich noch viel, viel größer.
Frau Dusch, da setzt ja Ihre Arbeit an, Begegnungsstätten,
ja,
Begegnungsorte
total.
Zu schaffen.
Ja, Herr Özil, guten Kemal, Sie haben echt auch aus dem Herzen gesprochen. Also wir brauchen viel mehr konsumfreie Orte und Möglichkeiten, wo Menschen sich einfach begegnen können. Und was Sie zu den Bänken gesagt haben, also dafür gibt es einen Fachausdruck, ist hostile, feindliche Architektur und die beinhaltet, dass Bänke oder auch andere Gegenstände so gebaut werden, dass es nicht gemütlich ist, dort länger Zeit zu verbringen oder sich zum Beispiel hinzulegen, um zu schlafen. Und sowas sollte einfach verboten werden. Das ist einfach menschenfeindlich, bin ich ganz bei Ihnen. Ja, konsumfreie Orte. Also wir brauchen nicht das nächste Shoppingcenter. Wir brauchen Gelder, Fördergelder für viele Initiativen, für Menschen, die sich engagieren möchten, entweder ehrenamtlich oder hauptberuflich, um Begegnungsorte zu ermöglichen. Das ist eine richtige richtige Arbeit. Das kann man nicht so nebenbei machen. Das muss man über mehrere Jahre konsequent aufbauen. Ich könnte jetzt auch stundenlang über Projektförderung sprechen. Also ein Großteil unserer Arbeit beim World Space e.V. wird von Fördergeldern von Stiftungen finanziert. Mhm. Das ist ganz großartig, dass die unsere Arbeit unterstützen.
Und das auch oft private Stiftungen sind.
Das sind private Stiftungen, genau. Und es läuft dann 1, 2 oder 3 Jahre. Und dann danach müssen wir dann gucken, wie wir das weiterfinanzieren. Und Teil unserer Arbeitszeit, die wir eigentlich gerne machen würden, um die nächsten Begegnungsorte und Aktionen zu gestalten, brauchen wir aber, um zu gucken, wo kommt das nächste Geld her. Und es gibt ja viele, die so Arbeit machen wie wir im Bereich Kultur und Bildung. Und die würden sich sehr wünschen, einfach mehr inhaltlich arbeiten zu können und weniger mit diesen administrativen Sachen, wo kommt das nächste Geld her, sich beschäftigen zu müssen.
Wenn wir es jetzt mal trennen, wenn wir jetzt mal die Fördergelder parken und sagen, was kann ich denn als Bürgerin ehrenamtlich tun? Was könnte Herr Kemal tun, um Begegnungsorte zu schaffen? Er sagt ja, wir müssen uns im Grunde genommen, also die haben uns die Städte abgenommen, aber wir Bürgerinnen und Bürger haben ja die Möglichkeit, uns die Städte zurückzuerobern. Frage ist wie?
Ja, absolut. Also einfach gucken, worauf habe ich selber Lust. Ist das jetzt ein Nachbarschaftspicknick, was ich bei mir vor der Haustür mache? Ist das ein Filmscreening, was ich bei mir auf die Hausfassade projiziere? Also irgendwie gucken, worauf habe ich persönlich Lust? Was fehlt mir? Und dann nach MitstreiterInnen suchen. Sich mal umhören in der Nachbarschaft. Wer hätte auch Lust, was in die Richtung zu machen? Und dann einfach gemeinsam aktiv werden. Und so kleine Förderung kriegt man oft auch als Ehrenamtliche. Das gibt es in vielen Städten. So kleine Fonds, heißt dann Verfügungsfonds oder Quartiersfonds. Und da kann man dann meinetwegen 500 € beantragen. Und das unterstützt dann auch natürlich das Ehrenamt, wenn man sagen kann, okay, mit dem Geld kann ich jetzt Kaffee und Milch kaufen oder mir schöne Flyer drucken lassen. Mhm. Also so kleine Fonds, die natürlich auch dann von der Stadt oder von Projekten zur Verfügung gestellt werden, unterstützt dann auch die sich ehrenamtlich engagieren.
Herr Kemal, sind Sie denn mal aktiv geworden in Erlangen? Vielleicht in der Nachbarschaft oder im Haus, in dem Sie wohnen, dass Sie gesagt haben, komm, wir machen mal was zusammen?
Wie gesagt, versuchen kann man das immer wieder. Die Sache ist nur die, dass also ich sehe diese Entwicklung, was ich vorhin eben geschildert habe. Und für mich ist ganz wichtig, dass man eine Politik macht. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, vielleicht wo auch Lösungen ist, die eine gemeinwohlorientierte Städteentwicklung fördert. Das heißt, wir müssen einfach die Politiker wählen, die auch das wollen und die nicht nur auf Kommerz setzen und auf Gewerbesteuer und so weiter, sondern Politiker wählen, die eben auch ein anderes Denken haben. Und dieses Denken sollte eben, wie gesagt, gemeinwohlorientiert sein. Und dementsprechend versuche ich, die Leute zu unterstützen, auch aktiv zu sein. Und auch deswegen habe ich auch bei Ihnen auch angerufen, damit eben eine Wachsamkeit da ist dafür. Mhm. Das ist das Entscheidende, dass wir das wahrnehmen und viele nehmen das gar nicht mehr wahr, was in unseren Innenstädten vorgeht oder nehmen das wahr oder ignorieren das. Und für mich ist es wichtig eben, dass man das immer wieder darauf hinweist. Und wenn wir darüber reden, dann könnte auch etwas entstehen.
Dann danken wir Ihnen sehr für diesen Hinweis.
Ja, ich habe zu danken.
Über Deutschlandfunk Kultur wünschen Ihnen ein schönes Wochenende in Erlangen und wir gehen von Erlangen nach Filderstadt zu Antje Müller. Guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
Wo ist Filderstadt?
Filderstadt ist in der Nähe von Stuttgart. Und zwar zwischen Stuttgart und der Schwäbischen Alb, so ganz grob gelegen. Ungefähr Pi mal Daumen 20 Kilometer von Stuttgart.
Und gemessen an Erlangen? Schön, nicht so schön, ausbaufähig? Großes Stöhnen.
Also Filderstadt ist sicher ausbaufähig. Man muss dazu sagen, dass Filderstadt ein Konglomerat ist. Also es sind 5 Stadtteile, die früher mal vor dieser Gebietsreform einzeln waren und die dann zusammengefasst wurden. Mhm. Ja, und ich wohne jetzt im Stadtteil Silmingen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht zersplittert und also die Stadtteile sind Silmingen, Harthausen, Bonlanden, Bernhausen und Plattenhardt, hatte ich das schon gesagt? Mm-mm. 5, also 5 Stadtteile.
Mm-hmm. Wann war die Gebietsreform? Darf ich mal kurz dazwischen fragen?
Ja.
Wann war die Gebietsreform?
Ich meine 1972.
Also auch schon lange her.
Ist schon lange her und ich bin auch in Anführungszeichen eine Zugezogene. Also ich komme nicht aus dieser Gegend.
Ja. Und wie empfinden Sie diesen Stadtteil Filmingen?
Filmingen, ja, ist halt, man ist gut angeschlossen, also verkehrstechnisch, das empfinde ich als sehr angenehm, aber es ist doch irgendwie zersplittert. Man spürt, dass es zersplittert ist, finde ich, und es gibt kleine Zonen, in denen man sich aufhalten kann, aber es gibt nichts so richtig Tolles, finde ich. Es gibt auch genügend Einkaufszentren, aber es ist viel durch Verkehr und durch Straßen geprägt. Und das empfinde ich als unangenehm. Mhm. Und hier, wir haben hier eine sehr hohe Verkehrsdichte, ja, weil wir natürlich auch, weil viele Menschen hier wohnen im Umland von Stuttgart, ja. Und das macht es unangenehm. Mhm. Für mich, ja. So von der Lebensqualität her.
Was wünschen Sie sich für eine bessere Lebensqualität, Frau Müller?
Dass es größere Flächen gibt. Gerade Bernhausen ist ja so diese Verwaltungs-, also der Stadtbereich, in dem die Verwaltung sitzt. Und ich würde mir wünschen, dass es größere zusammenhängende Zonen gibt, in denen sich Fußgänger aufhalten können. Mhm. Ja, die nicht so mit, es ist ja auch sehr viel Stau, ständig durch irgendwelche Autos getrennt werden. Ja, wir haben ganz kleine Inseln, in denen wir uns aufhalten können. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Cafés gibt, also Bereiche, in denen man sich ungezwungen aufhalten kann.
Mhm. Ja. Frau Dusch, wenn man sich für zum Beispiel mehr Cafés einsetzt und für autofreie Zonen, kommt man da ganz schnell an die Grenzen, weil dann wieder die Einzelhändler sagen, nein, wir wollen aber, dass unsere Geschäfte erreichbar sind, wir möchten, dass da Autos fahren können, wir möchten, dass da Parkhäuser gebaut werden statt Cafés. Welche Erfahrungen haben Sie da?
Ich droppe mal die 15-Minuten-Stadt. Das ist ein Stadtplanungskonzept, bei dem alle wichtigen Einrichtungen wie Geschäfte, Schulen, Kita, Parks und Gesundheitszentren für die Menschen, die dort wohnen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten erreichbar sind. Und das finde ich einfach, das finde ich genial. Dann das, was Sie aufgezählt haben, Frau Müller, also Sie fühlen sich ja zersplittert, nicht richtig, weder in dem einen noch im anderen Stadtteil. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt die Stadt komplett abgerissen werden soll. Aber Mut an die Stadt planen. Man kann auch Sachen wieder ändern. In Utrecht, Niederlanden, da wurde zum Beispiel ein Kanal, da wurde zugeschüttet in den 60er Jahren. Und dann haben Einwohner protestiert und gesagt, wir brauchen diese Stadtautobahn gar nicht. Wir wollen unseren Kanal wieder. Die haben 40 Jahre lang gekämpft. Und mittlerweile haben die wieder ihren Kanal, also Kanal, also diese, einen Fluss, und können das nun nutzen, um dort sich zu erholen.
Das sind so Grachten in Utrecht, ne?
Richtig, genau.
Ja. Und da sind auch ganz viele Cafés und Kneipen, die sind links und rechts von der Gracht.
Genau. Also irgendwie Mut ruhig auch, sich an die Leute aus der Stadtverwaltung zu wenden und zu sagen, das reicht mir hier nicht. Ich wünsche mir das anders. Und wieder MitstreiterInnen suchen, die der gleichen Meinung sind und auch konkrete Ideen vorschlagen. Auch gucken, wie es in anderen Städten gemacht ist, wie die es machen. Ja, also eigene Ideen sammeln und einfach vorschlagen der Stadtverwaltung.
Herr Kubiak.
Ja, ich finde das ganz spannend, also dass jetzt auch die Straßen nochmal erwähnt wurden, weil es gibt in der Stadtsoziologie so eine idealtypische Vorstellung von Stadt und man sagt oft, das ist die europäische Stadt. Und die europäische Stadt, ich glaube, alle wissen sozusagen ungefähr, haben eine Vorstellung davon, es gibt den Marktplatz, es gibt Fußgängerzonen, es ist alles sehr eng beieinander, das ist ursprünglich Italien, ne, wenn wir jetzt an die italienische Städte denken. Und europäische Städte sind ja sozusagen historisch eigentlich genau als diese 15-Minuten-Städte, also nicht geplant worden, sondern sind halt irgendwie dynamisch so entstanden. Alles musste beieinander sein. Und genau das war die ganze Idee von Stadt. Dort kann man hin, dort kann man Handel betreiben, dort kann man sich treffen, dort gibt es Begegnung. Und das Gegenteil in der Stadtsoziologie, also sozusagen als das genaue Gegenteil, sind eigentlich die amerikanischen Städte, die sehr stark auf Straßenverkehr, auf weite Wege, auf große Straßen, auf Zersiedlung aufgebaut waren. Und ich finde es schon sehr spannend, sich nämlich anzugucken, warum das eigentlich so ist, dass wir in Deutschland spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, dass wir auch immer mehr Städte sehen, die eigentlich auch so funktionieren. Also gerade auch, wenn ich jetzt hier in Berlin denke, wenn man an den Südwesten denkt, in Berlin, dann Zehlendorf und so, dann sehen wir da genau dieses gleiche Stadtbild, große Straßen, aber auch wenn wir nach Ostberlin gucken, auch da diese großen Einfallstraßen, Paradestraßen, weiträumiger Raum. Und manchmal wäre sozusagen die Frage, wie kommen wir wieder zurück zu der europäischen Stadt. Und das ist gleichzeitig aber auch interessant, dass wir das so wenig diskutiert haben. Also wir reden seit 3 Wochen über das Stadtbild, aber die wirklichen tatsächlichen Fragen, die und auch die Expertise, die ja ganz viel im Raum ist, im öffentlichen Raum ist, um darüber zu reden, was brauchen wir dafür, dass die gar nicht so in diese Diskussion, dass das irgendwie gar nicht so am Anfang so drin war in der Diskussion, sondern dass wir sehr stark darüber gesprochen haben, welche Menschen brauchen wir in den Städten und wir sehr viel weniger gefragt haben, was für Infrastruktur brauchen wir eigentlich, damit die Menschen sich dort wohlfühlen.
Frau Müller, Sie haben ja gesagt, dass diese 5 Stadtteile, also dieses Zersiedelte, dass Ihnen das so gar nicht gefällt, weil das zerrissen ist. Aber hat das nicht auch den Vorteil, wenn man dann eben unterschiedliche kleine Stadtteile hat, dass man da dann wirklich sein eigenes kleines Dorf auch machen kann? Also da hat man ja als Bürger die Chance oder als Bürgerin die Chance, wirklich aktiv zu werden und zu sagen, und wenn es nur mein Straßenzug ist, ich versuche möglichst viele Mitstreiter zu finden und mache diese Straße schön. Passiert sowas bei Ihnen?
Also es gibt tatsächlich Initiativen, auch von der Stadt aus. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Quartierladen in Simingen. Ja. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, dass es den in den anderen Stadtteilen auch gibt. Also das ist jetzt, es wird halt in einzelnen Stadtteilen bestimmte Institutionen oder so werden da eingerichtet. Dieser Quartierladen findet auch relativ guten Zuspruch. Mhm. Ja. Das gibt's auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bin wieder bei dem Punkt, mir diese Zersplitterung, ja, die finde ich, also dieser viele Autoverkehr, es ist ja tatsächlich so, ja, der ist wirklich unangenehm.
Mhm. Ja. Frau Müller, danke schön, dass Sie uns aus Filderstadt erzählt haben. Die Bildungsreferentin Franziska Dusch und der Stadtsoziologe Daniel Kubiak sind heute meine Gäste im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, weil wir darüber reden, welche Maßnahmen eine Stadt ergreifen sollte, um für alle ein gesundes und sicheres Leben zu ermöglichen. Und sie beide haben gesagt, das finden sie toll, weil...
Ehrlich gesagt, aus 2 Gründen. Aus einem Grund, weil ich selbst einen Podcast mache, wo ich mir Sozialwissenschaftlerin einlade, die Musik mitbringen und dann reden wir anhand der Musik über Soziologie und gerade haben wir eine Staffel zu Stadtsoziologie und Sass finde ich deswegen spannend, weil Sass war ja ganz lange Straßenmusikerin und ist, glaube ich, vor allen Dingen in Paris, aber ich glaube auch in anderen französischen Städten einfach als Straßenmusikerin aufgetreten, hat damit ihr Geld verdient und ist dann irgendwann berühmt geworden und das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil nämlich zu lebenswerten Städten natürlich auch die Kultur im öffentlichen Raum gehört und eigentlich meistens, also mir fallen auch Beispiele ein, wo es nicht so ist, aber wenn es wirklich Kultur ist und wirklich es um die Kultur an sich geht, das ja wirklich was ist, was den öffentlichen Raum auch belebt, wenn da jemand schöne Musik macht, was spielt, Klavier spielt, Gitarre spielt. Und das fand ich gerade sehr passend, dass genau dieser Song jetzt gerade lief. Wir sind ja Deutschland von Kultur und die Kultur da auch nochmal zu feiern.
Frau Dusch? Da kann ich natürlich nur zustimmen. Straßenmusik ist total wichtig für die Atmosphäre, die in der Stadt herrscht. Aber StraßenmusikerInnen, die fallen ja nicht vom Himmel. Ne? Als zum Beispiel in Magdeburg, da habe ich auch eine Zeit lang gewohnt, da konnte man mal Musik studieren. Das wurde einmal abgeschafft, der Studiengang. Und hat die Folge, dass dann im Stadtraum von Magdeburg keine Menschen oder weniger Menschen Musik gemacht haben, weil die Menschen gab es irgendwann nicht mehr, weil man konnte dort keine Musik studieren, also gab es keinen Nachwuchs. Das hatte auch andere Auswirkungen. Es gab auch weniger Konzerte von lokalen MusikerInnen, weil die gab es auch weniger. Also es hängt alles zusammen, ne? Also Entscheidungen, die auf anderen Ebenen getroffen werden, welches Studium kann man wo studieren, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf, wie sieht denn das Stadtbild aus.
Straßenmusiker ist ja auch wieder so eine ganz heikle Geschichte. Die Passanten finden es oft toll. Es kommt ja sehr darauf an, wie die Musikerinnen und Musiker spielen. Und die Geschäftsleute kriegen einen Hau, weil die natürlich das ganze Repertoire den ganzen Tag über hören. Und dann ist immer die Frage, wie lange dürfen die spielen? Müssen die mal woanders hin? Wie ist das geregelt in Halle?
Oh, ich weiß gerade gar nicht genau, das ist pro Stadt auch unterschiedlich. Also ob die sich jetzt eine Konzession holen müssen, ob die Geld kostet oder nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist auch eine städtische Entscheidung, wie sie damit umgehen. Also ob es einfach okay ist, wenn Straßenmusiker in sich hinstellen, Musik machen oder ob es ein kompliziertes Verfahren ist, um sich zu bewerben. Das ist auf jeden Fall auch wichtig für eine Stadt, dass das niedrigschwellig ist. Dass sie sagen, hey, Straßenmusik ist uns wichtig, das unterstützen wir, indem die Barrieren niedrig sind, dass Leute dort auch Straßenmusik machen können.
Und die ist wichtig, weil Kultur wichtig ist. Das sagt auch Dieter Mönter aus Dessau. Schönen guten Morgen, Herr Mönter.
Guten Morgen in die Runde.
Wie ist es bei Ihnen in Dessau mit der Straßenmusik? Schlagen wir mal gerade die Brücke.
Ja, es gibt ein Einkaufscenter, das Rathauscenter, und da stehen vor dem Rathauscenter auch öfter mal Straßenmusiker. Also da, wo man sie eigentlich sucht, im Einkaufsbereich. Ja. Und ansonsten aber, um den Bogen zu fließen, von der Straßenmusik zur anderen Musik, konkret zur Anhaltischen Philharmonie hier zum Beispiel in Dessau im Anhaltischen Theater. Da sind wir auch bei der Kultur. Und das Problem ist eben, dass so eine mittelgroße Stadt wie Dessau, 80.000 Einwohner inzwischen, in dem Roßlau auch noch mit eingemeindet wurde. Früher war es eine Großstadt mit über 100.000, wo die viele Industrie noch vorhanden war, dass so eine Stadt Probleme hat, sich das alles leisten zu können im Umfeld. Auch die vielen Schlösser in den Parks und es gibt viele sportliche Einrichtungen und so weiter. Und das ist das Problem zurzeit auch hier in der Stadt, dass die Schulden steigen und ich hoffe, dass das nicht auf Kosten der Kultur geht. Denn für die alternde Bevölkerung ist ja gerade die Kultur ein wichtiger Anker, auch hier lebenswert zu wohnen in dieser Stadt.
Wie erleben Sie das, Herr Kubiak? Wird meistens an der Kultur gespart, wenn eine Kommune klamm wird und die meisten sind klamm?
Ja, meistens wird an Kultur gespart und wenn nicht gespart wird, dann haben wir das, was wir gerade schon mal besprochen haben, auch diese nicht nachhaltige Finanzierung, sondern eben viel in Projektfinanzierung. Gleichzeitig ist natürlich das Angebot an Kultur in Städten in Deutschland ja auch sehr gut. Also es gibt eben diese vielen kleinen Theater, das ist irgendwie natürlich auch gewachsen aus der Geschichte Deutschlands, dass es einfach sehr viel Staatstheater auch in kleineren Städten so gibt. Das ist eigentlich ein Fund, was wir haben, weil Theater ja sozusagen nicht nur als Kulturorte funktionieren und man da klassische Kultur sich angucken kann, vielleicht auch öfter mal Haftbefehl Texte sich anguckt, das ist ja auch gerade so eine Diskussion, vielleicht auch da mal ein bisschen mehr in Theatern macht, um jüngere Leute anzuziehen, weil ich denke, dass Theater und Kultur auch wichtig für junge Leute ist, um ihre Stadt zu erfahren, aber Theater werden ja auch immer mehr oder waren es auch schon immer und werden es auch immer mehr, auch zu Räumen, in denen eben auch Räume zur Verfügung stehen, in denen sich auch die Stadtgesellschaft treffen kann. Also da findet dann nicht nur das klassische Theater statt, sondern da kann man auch Podiumsdiskussionen machen. Da ist einfach das Equipment da, um Leute ins Gespräch zu bringen. Und auch dafür sind ja diese Häuser, die es halt oft noch gibt, sehr, sehr wichtig. Gerade in Ostdeutschland natürlich auch noch dann diese Kulturhäuser, die geschaffen wurden, wo einfach sozusagen die Möglichkeit für den Raum dann auch wieder da ist.
Gibt es das, Herr Mönter, in Dessau auch so, diese sogenannten dritten Orte, also Stadtbibliotheken, die dann geöffnet werden für
Ja, es gibt noch eine sehr gut funktionierende Stadtbibliothek und die wird auch sehr intensiv genutzt. Und ich muss auch sagen, das Theater ist also auch nicht nur elitäres Theater. Das Haus ist hier in Dessau sehr groß mit über 1000 Plätzen. Wow. Das ist 1938 gebaut worden, als das hier Zentrum der Rüstungsindustrie noch war. Aber das Theater strahlt auch aus, zum Beispiel für Schultheaterveranstaltungen. Dann gibt es so das alte Theater ist so ein ganz kleines Theater, wo das Schauspiel integriert ist. Dann hat der Dieter Hallervorden hat in der Marienkirche noch so eine Art Boulevardtheater aufgemacht. Also es gibt relativ viel Kultur und auch, ich denke mal, auch in Kneipen, gibt auch Kneipenszenen, gibt es auch so ein bisschen. Aber das Problem ist eben, dass die Stadt verloren hat, die vielen Arbeitskräfte in der Industrie. Und jetzt, der Standort ist ja super zwischen Leipzig, Halle, Potsdam und Berlin, müsste man eigentlich denken, dass durch die neuen Arbeitsmöglichkeiten, auch in der Homeoffice und so weiter, dass die Stadt wieder einen Aufwind bekommt. Und ich hoffe das eigentlich auch.
Wie sieht's aus mit den Mieten? Das ist ja auch ein entscheidender Faktor dafür, ob Menschen in der Stadt bleiben oder ob sie wegziehen.
Also die Mieten müssten ein großer Anreiz sein, nach Dessau zu kommen. Die sind erstaunlich deutlich niedriger als in Halle, Leipzig, Potsdam oder Berlin, auch als in Magdeburg. Und das ist auch oftmals der Grund, dass Menschen hierher kommen, weil die Mieten noch sehr gering sind. Hier wurden ja viele Neubauten gebaut, vor der Wende, weil hier eine sehr intensive Industrie, Bitterfeld, Wolfen, ringsum war, die stehen zum großen Teil leer und sind ein Problem für die Stadt, denn die müssen ja irgendwie rückgebaut werden und dergleichen mehr. Aber die Mieten sind insgesamt relativ günstig und müssten die ein Punkt sein, um auch jüngere Menschen hierher zu ziehen.
Wie ist das in Halle, Frau Dusch, mit den Mieten? Also wir können ja nochmal zum Vergleich sagen, soweit ich das weiß, ist München die teuerste Stadt in Deutschland. Da zahlen sie für eine Einzimmerwohnung so rund 1.400 Euro. Wie ist das in Halle, zweitgrößte Stadt von Sachsen-Anhalt?
Ja, die Mieten in Halle und Magdeburg sind schon moderat im Vergleich zu vielen anderen Städten. Es ist aber eine Entscheidung, ne? Wo will ich leben? Und damit gehen halt auch die Mieten einher. Eine Frage der Priorität. Ich wollte nochmal auf die Kulturhäuser eingehen. die Herr Mönter auch erwähnt hat, die sind total wichtig. Und ja, das sind ganz wichtige Begegnungsorte. Und ja, die gehen schon auch raus in die Stadtgesellschaft, aber ich finde nicht genug. Mhm. Die könnten noch viel mehr machen, beziehungsweise die können das machen, was sie machen, aber all die anderen, die noch mehr machen, die verdienen auch noch viel mehr Förderung, weil also alle Aktionen, die im öffentlichen Raum stattfinden, die erreichen die Menschen, die jetzt nicht extra in Theater gehen würden, ne? Die sich nicht in die klassischen Kulturinstitutionen trauen würden. Aber die Menschen, die gehen trotzdem einkaufen zum Spielplatz, ne? Also die gehen über Straßen und Plätze. Und wenn da dann Aktionen stattfinden, also kulturelle Aktionen, dann können die Menschen auch erreicht werden. Und dann findet quasi ein Begegnungsort im öffentlichen Raum statt. Und da, das würde ich mir viel mehr wünschen, dass solche Projekte gefördert werden und noch viel mehr stattfinden und so Menschen schaffen, aufeinander zu treffen, die normalerweise nicht zusammentreffen würden.
Dazu könnte man einladen, indem man zum Beispiel eine digitale Schnitzeljagd unternimmt. Das haben Sie mal gemacht. Ne? Ich weiß nicht, wie oft.
Genau, das habe ich vor 15 Jahren, da gab es noch nicht so viele Messenger, da war SMS noch das Hauptkommunikationsmedium. Und da hatte ich überlegt, dass in dem Stadtteil, wo ich damals gewohnt habe, dass ich da irgendwie auch mehr Menschen zusammenbringen wollte und dass die mir ihren Stadtteil erforschen, und habe das Projekt Buchhaus schwärmt aus überlegt. Und da habe ich Menschen, also haben sich angemeldet, sind zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Kirche dort gekommen, und dann wurden sie per SMS durch den Stadtteil als Gruppe geschleust und sind über kleine Mauern gestiegen, haben Kulturzentren kennengelernt, also sind die über eine Mauer steigen lassen, dann waren sie im Hof eines Kulturzentrums, da haben sie dort Tischtennis gespielt, dann sind sie durch die Hintertür ins Kulturzentrum, da haben wir Disco gemacht, dann sind sie vorne wieder raus. Also die, manche wussten gar nicht, wo sie sind, weil sie da noch nicht diese Ecke gegangen sind. Und die Gruppe, die dort zusammen unterwegs war, die hat sich auch ganz anders kennengelernt. Sie haben danach dann eine Möglichkeit gehabt, sich dann Hallo zu sagen auf der Straße, weil sie schon mal was zusammen gemacht haben. Und so Aktionen finde ich total wichtig, um die sozialen Bubbles, sozialen Kreise zu durchbrechen und andere Menschen zusammenzubringen.
Herr Mönter, vielleicht auch eine Anregung für Dessau?
Ganz ja, so was Ähnliches gibt es hier auch. Zum Beispiel haben Studenten der Fachhochschule Anhalt hier in Dessau eine ehemalige Schule, die nicht mehr gebraucht wurde, zum Teil übertragen bekommen und haben da so eine Art Kulturzentrum rausgebildet. Es gibt den Kiezverein und so weiter. Es gibt also auch für junge Menschen eine ganze Menge Anreize, doch sich hier wohlzufühlen.
Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie uns aus Dessau angerufen haben und erzählt haben, welche kulturellen Brücken da auch geschlagen werden in der Stadt und wo noch ein bisschen was geht. Dankeschön, Dieter Mönter nach Dessau.
Ich danke Ihnen auch und noch eine schöne Sendung.
Danke. Und wir haben eine Mail bekommen ohne Namen. Ich wünsche mir eine Stadt ohne Obdachlose, Bettler und Flaschensammler. Ohne Messerstecher, Taschendiebe und sonstige Verbrecher. Ohne Menschen mit Jogginghose und Bierflaschen in der Hand. Ohne Müll, Dreck und Hundekot. Ohne herumliegende Kippen, insbesondere an Haltestellen. Ohne Schmierereien an Hauswänden, ohne Straßenlärm, ohne Werbetafeln, analog oder digital. Ohne herumliegende E-Roller. Herr Kubiak, sind das Forderungen und Wünsche, die auch häufiger an Sie herangetragen werden, wenn Sie sich mit Menschen darüber unterhalten, wie Sie Ihre Stadt schöner machen möchten oder in welcher Stadt Sie leben wollen?
Jetzt gucke ich auf die Zeit und weiß, Sie wollen noch Musik spielen. Und
weil ich würde kurze Antwort.
Ich würde tatsächlich gerne auf jeden einzelnen Punkt eingehen, weil ich finde, es sind sehr,
wir haben ja noch eine Stunde,
sehr unterschiedliche Punkte. Vielleicht können wir dann die nochmal mitnehmen. Aber grundsätzlich sind das natürlich genau die Themen, die wir uns angucken. Weil es wird ja Sicherheit angesprochen, es wird Armut angesprochen, es wird Ästhetik angesprochen. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Jogginghose trägt. Und ich hatte immer mit meinem Opa, der aus der Prignitz kommt, immer die Diskussion, dass er mal meinte, man erkennt die Bauern in Berlin daran, dass die Bauern so schick angezogen sind und die Berliner halt eher so ein bisschen schäbiger angezogen sind. Also ich bin tatsächlich der Jogginghosenträger in Städten.
Heute haben sie einen schicken Skipullover an.
Ja, BVB-Pullover sogar. Genau, Müll ist natürlich ein Thema. Also das sind natürlich genau die Themen, die auch immer wieder angesprochen werden. Aber es gibt natürlich soziologische Antworten darauf. Und dafür bräuchten wir mehr Zeit.
Jonas Kuritko schwärmt per Mail von Wuppertal. Das ist eine längere Mail, ein längeres Schwärmen. Es gibt hier genügend Kultur- und Ausflugsziele, schreibt er. Man kann alles in Elberfeld oder Barmen bekommen und es bleibt dennoch attraktiv, nach Köln oder Düsseldorf zu fahren. Die Bundesgartenschau steht vor der Tür. Das Pina Bausch Tanztheater zieht zusammen mit den ganz neuen Wandbildern in der ganzen Stadt neue Besucher an. Allen voran natürlich die Schwebebahn. Jede Großstadt hat mit ihren Problemen zu kämpfen. Hier ist es die Innenstadt und eine steigende Drogenproblematik. Doch mit der neuen Bayern Oberbürgermeisterin ist die Chance für neue Konzepte gegeben. Auch Projekte wie Utopia Stadt, Klammer auf, gemeinschaftliches Umbau- und Organisationsprojekt, Klammer zu, und Aktionen der Universität verhelfen der Stadt zu einem zukunftsorientierten Image. Eine wirklich lebenswerte Stadt. Ich fühle mich hier als Zugezogener richtig wohl. Das tut gut. Herr Kuwerk lacht schon. Johannes Kuritko ist jemand, der offenbar auch mitmachen würde. Frage an Sie, Frau Dusch, wie bekomme ich Mitstreiter ins Boot und Mitmacherinnen, die sagen, ja, da bin ich dabei, um meine Stadt genauso schön zu machen wie Wuppertal?
Ja, zusammen macht alles mehr Spaß und ist einfach auch besser, Ressourcen sich zu teilen. Also ich würde empfehlen, zu gucken, welche Vereine, Initiativen, soziokulturellen Zentren, Kulturzentren, Familienbegegnungsstätten gibt es in der Ecke? Was für Art von Arbeit machen die? Und könnte das da anknüpfen, was ich mir wünsche, was ich gerne verändern möchte? Einfach hingehen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Die haben ja auch oft eine hauptamtliche Struktur, also so soziokulturelle Zentren zum Beispiel, und gucken, ja, ich hätte Lust, zum Beispiel hier ein kleines Straßenfest zu machen. Habt ihr Lust, mich zu unterstützen? Und denke mal, in den meisten Fällen wird da auch schon eine Gruppe zusammenkommen, die das dann zusammen organisiert. Banden bilden ist das Stichwort.
Zu wem gehe ich denn, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Wandbild?
Ja, ich wollte auch gerade Wandbild aufgreifen. In Wuppertal gibt es ja das Projekt Urbaner Kunstraum Wuppertal, die tolle Wandbilder von internationalen KünstlerInnen schaffen. Und Wandbilder, also Murals, sind einfach auch großartig, um Menschen zusammenzubringen. Also die sind sichtbar, die bieten Orientierung, Identifikation für die Menschen, die dort leben. Das macht die stolz, wenn die sagen können, ich wohne in dem Haus, wo das und das Wandbild dran ist. Und in meiner Arbeit beim Wall & Space e.V. in der Freiraumgalerie, wir malen auch große Murals, vor allem gerade in Halle Neustadt. Danilo Halle ist einer unserer Künstler und Kollege von mir. Der hat das Wandbild Flug der Schwäne in Halle Neustadt jetzt gerade mit Hanna Müller-Kämpfer zusammen gemacht. Und da sieht man Schwäne, die über die Fassade fliegen. Und das ist angelehnt, das Motiv, an Heinz Mördels Flug der Schwäne. Der hat zu DDR-Zeiten ein Wandbild gemacht. Und Danilo hatte ihn gefragt, Heinz Mördel, ist es okay für dich, wenn wir deine Schwäne aufgreifen? Und er hat gesagt, toll, was die jungen Leute macht, na klar. Und er kam auch schon vorbei und hat sich das angeschaut und ist begeistert. Und die Menschen, die dort leben, wo die Murals draufgemalt sind in den Häusern, die sind auch begeistert, dass ihr Haus jetzt das Wandbild Flug der Schwäne hat. So begeistert, dass noch ein zweites Bild entstanden ist, ein Haus nebenan. Das heißt, es gibt jetzt zwei Varianten von Flug der Schwäne in Halle Neustadt. Und was da auch mal wichtig ist, sind natürlich auch die Baugenossenschaften, also die Eigentümer in ja. der Gebäude. Das können städtische Einrichtungen sein, Baugenossenschaften oder auch privat, dass die auch sagen, ja, hey, Kunst im öffentlichen Raum ist uns wichtig. Wir nehmen das Geld in die Hand. Natürlich kostet das auch viel Geld, ne? Von der Konzeption über Material, Hebebühne, Gerüst, die Menschen, die sich das ausdenken, die dort stehen, das umsetzen. Das ist alles sehr ressourcenintensiv. Und genau, das Geld muss einfach irgendwo herkommen. Deswegen alle, die Häuser besitzen und eigentlich Lust haben, dass es ein bisschen schöner aussieht, guckt, wer in eurer Gegend Wandbilder herstellt, Wandbilder malt, sprecht die an und kommt zusammen.
Jetzt schauen wir nochmal, ob es in Erlangen Wandbilder gibt. Erlangen hatten wir vorhin schon in der Sendung. Jetzt ruft uns Herbert Elsner an aus Erlangen mit einer Ergänzung zu dem Vorhergesagten. Für alle, die sich da noch nicht bei uns befanden, wir hatten einen Hörer aus Erlangen, der war so semi-begeistert von seiner Stadt und hat uns erzählt, was ihm da fehlt. Herr Elsner, wie ist das bei Ihnen? Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, ja, auch in die Runde. Hallo, Herbert Elsner ist mein Name. Ja, ich war gerade mit meiner Frau beim Frühstücken und da hören wir meistens ihren Radiosender und ja, fiel das Wort Erlangen und dann bin ich sofort hellhörig geworden natürlich. Hab auch viel über Erlangen gehört. Ja, die Haushaltslage ist sehr prekär. In Erlangen müssten sicherlich auch einige Dinge mehr getan werden. Dann kam aber auch die Frage auf und dann habe ich zum Telefon gegriffen, was kann man tun oder was tun Sie oder was tut man in Erlangen ehrenamtlich oder um die Stadt und die Bevölkerung und auch die Menschen, die eben nicht so im Sonnenlicht der Stadt stehen, formuliere ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Und ich hatte vor, ja, letztes Jahr Weihnachten, habe ich mir so überlegt, ja, was kann ich denn Gutes, einen guten Vorsatz fürs nächste Jahr, also für 2025 nehmen. Und da fiel mir eben ein, weil ich schon 2 Jahre lang im Stadtteil Haustreffpunkt Rödelheim Park, das ist eine Einrichtung, die vom Stadtjugendring und von der Matthäusgemeinde in Erlangen als Trägergemeinschaft betrieben wird. Da koche ich für die Kids der offenen Kinder- und Jugendarbeit, damit die eben dort warmes Essen bekommen. Da war dann auch kein Geld mehr da, der Caterer war nicht mehr akzeptabel und da bin ich eben eingesprungen. Und jetzt nochmal, um zu Weihnachten zurückzuspringen, da hatte ich eben dann die Idee, was könnte ich denn da machen? Und da fiel mir so der Name Suppenküche ganz spontan ein. Mhm. Und das war dann die Idee. Also wir haben das dann Subkultur getauft. Also
schöner Essen.
Okay, das ist so eine kleine Wortspielerei. Und seit 15. April diesen Jahres habe ich eben diese Subkultur. Das heißt, jeden Dienstag von 12 bis 13.30 Uhr ist dort eine kostenlose Spendenbasis, eine Suppenausgabe. Gibt es also die unterschiedlichsten Suppen. Mal ganz klassisch Suppen aus meiner Kindheit. Also das hat mich dann so motiviert. Mal Suppen, die man also nicht überall in jedem Restaurant findet.
Beispiel, was war eine Suppe aus Ihrer Kindheit, Herr Elsner?
So eine ganz klasse Kartoffelsuppe mit Würstchen drin, lecker. Oder sowas. Oder ich kenne halt, also wenn man irgendwo hingeht, dann hat man eine Tomatensuppe, eine Leberknödelsuppe, eine Flädelisuppe oder sowas. Ne? Mhm. Und ich wollte halt das Spektrum ein bisschen erweitern, aber es ging nicht darum, irgendwie in Konkurrenz mit den Restaurants zu treten, sondern es ging mir eben darum, für Menschen und Begegnung war auch ein Stichwort, das mich eben dann angetriggert hat, anzurufen, eben genau das zu machen. Also nicht nur eine Suppe auszugeben, sondern auch einen Raum für Begegnung zu schaffen. Toll. Und es hat sich wirklich ganz toll entwickelt. Also
das wollte ich fragen, wie ist das angenommen worden?
Ja, sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also letzten Dienstag, diese Woche waren Ferien, aber die Woche davor waren fast 70 Leute hier, fast 70 Menschen, also unterschiedlichsten Couleurs. Also wir haben mittlerweile so ein Damenkränzchen, die also immer wieder kommen. Die stammen direkt aus dem Stadtteil, aus der Umgebung, da wohnen die. Da kommen aber auch Studenten rein. Da kommen Menschen rein, die arbeitslos sind oder die halt einfach einen Raum suchen, eine Begegnung. Es ist nicht nur so, dass die ihre Suppe löffeln, sondern die sitzen dann auch zusammen, quatschen miteinander. Und es ist wirklich eine Atmosphäre, das haben ja so mehrere Menschen auch schon bestätigt, dass man dort gern hinkommt, dass man dann so einen Raum für Glückseligkeit hat.
Schön.
Was das Interessante an dem Projekt ist, Entschuldigung, das Interessante an dem Projekt ist, dass ich also keinerlei Förderung weder von Stadt, Bund oder sonst woher bekomme, sondern das ist alles mein Privatvergnügen.
Also die Kartoffeln für die Kartoffelsuppe bezahlen Sie selber?
Richtig. Und koche die auch selber. Also das ist dann auch so, dass ich mich hinstelle und dann eben manchmal schon 6 Stunden drinstehe. Ich mache also da 2 Essen, einmal für die Kids, weil die stehen nicht so sehr auf Suppe, die wollen lieber was Moderneres haben. Und dann habe ich auch eine ganze Reihe von lieben Helfern, die also ganz konstant immer mit dabei sind. Hat mich auch gewundert, dass so viel Engagement fürs Ehrenamt doch noch existiert, weil ich bin auch in mehreren Vereinen, ich sage lieber die Anzahl nicht, weil sonst erschrecken sie, bin ich Schatzmeister und merke dort auch, dass das ehrenamtliche Engagement, das Eintreten, das die Verantwortung zu übernehmen und anderen Menschen was Gutes zu tun, immer mehr abnimmt. Ja? Und
trotzdem gibt es noch so viele. Wir haben auch schon einige Sendungen zum Thema Ehrenamt gemacht und es ist immer wieder klasse zu hören, wie viele sich dann doch noch engagieren. Herr Kubiak, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie mit Menschen sprechen? Haben Sie auch das Gefühl, es nimmt ab, dass er die Lust, sich zu beteiligen, oder ist das Gegenteil der Fall? Ihrer Erfahrung?
Das Gegenteil ist der Fall und es gibt in der, manchmal ist es so, in der Wissenschaft habe ich öfter das Gefühl, ich soll ja immer so sehr rational forschen, aber gerade wenn ich dann so eine Geschichte erzählt bekomme, dann merke ich auch, dass natürlich auch bei mir die Emotionen kickt und ich natürlich mich freue, dass es so eine Menschen wie Herrn Elsner gibt. Und ich finde, er hat auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wir haben jetzt viel über Finanzierung gesprochen und das bleibt wichtig, aber natürlich gibt es extrem viele Menschen in Städten, in deutschen Städten, die halt ohne jetzt sozusagen Geld dafür zu bekommen, aktiv sind und ganz, ganz wichtige Dinge machen. Und das finde ich sehr, 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 sehr gut und wichtig. Ich zum Beispiel selber mache auch einen Kneipenquiz in meiner kleinen Stadt, die nehmen dafür auch kein Geld, sondern da kommen einfach Leute zusammen. Und gleichzeitig ist es natürlich, bleibt es trotzdem relevant für Politik, weil Herr Elsen, bei Ihnen weiß ich das jetzt nicht, aber ich muss gerade an die Band System of a Down denken, die auch eine Suppenküche in Los Angeles mal gemacht haben, also eine sehr engagierte Metal-Band sind, und die das dann aber nicht machen durften, weil man das sozusagen ihre politische Arbeit, das war eben für ärmere Menschen in Los Angeles, und die durften das dann nicht machen, weil dann die Hygiene kam und gesagt hat, da gibt es ein Problem. Oder man braucht ja auch die Räume, um das machen zu können, und auch da muss man sozusagen, auch Städte müssen einfach nur Räume bereitstellen, und dann machen die Leute in diesen Räumen schon selber was. Und das finde ich ganz wichtig mitzudenken. Ich würde gerne noch einen zweiten Satz sagen, weil ich das super finde. Kartoffelsuppe, ich kriege gleich Hunger, ich habe noch kein Frühstück gehabt. Ich finde das großartig. Und gleichzeitig könnte man da natürlich auch sofort auch gucken, wie man noch weitere Menschen einbeziehen kann. Weil wenn ich jetzt an ostdeutsche Städte denke und man vielleicht noch Leute aus den Stadtteilen mit einbezieht, dann wäre da vielleicht auch noch eine Föhr dabei, also eine vietnamesische Nudelsuppe, oder vielleicht wäre auch eine ukrainische Soljanka dabei, und man könnte vielleicht noch gleich mehr Menschen dazu holen, weil Essen natürlich ganz oft auch immer noch verbindet und dann auch noch so eine verbindende Perspektive hat.
Planen Sie das, internationaler zu werden, Herr Elsner, also mit Köchen?
Wir sind schon international. Also es ist so, dass wir ukrainische, russische, wir haben alle möglichen Nationalitäten drin, weil ich hab das ja völlig offen gestaltet. Ja? Also da gibt es einen Aufruf, war auch schon in der Zeitung, Lokalzeitung, auch das Fernsehen waren schon drei Teams waren schon da und haben sich das gefilmt. Da gab es also sehr viel Resonanz, und bei mir melden sich aus diese Woche wieder von der Stadt Erlangen jemand, die sich um die ukrainischen Geflüchteten kümmert, und da kommen nächste Woche oder übernächste Woche zwei Damen aus der Ukraine, die sich eben auch engagieren wollen und halt immer schwer einen Kontakt finden. Also wir haben schon ein sehr internationales Team auch, ja, weil ich wirklich, ganz offen bin. Das ist ja auch nicht verbunden mit irgendeiner Anstellung. Das ist wirklich rein ehrenamtlich, das Ganze.
Mhm. Herr Elsner, ich bin gespannt, wer jetzt alles nach Erlangen kommt und bei Ihnen dienstags von 12 bis 13.30 Uhr aufschlägt, um deine Suppe zu essen und vor allen Dingen, um Sie kennenzulernen. Vielen herzlichen Dank für diesen Anruf aus Erlangen.
Und ich würde auch gerne mal kurz auf die Suppenküche eingehen. Genau. Also ich finde es total toll, was Herr Elsner macht. Und ich finde, es zeigt auch, dass es geht um die Menschen. Ne? Wenn jemand da ist, der hat eine Idee und ist Feuer in Flamme und will was bewirken, dann kann ganz viel passieren wie diese wunderbare Suppenküche. Aber ich will auch die Angst nehmen, dass Leute sagen, oh, der Herr Elsner, der kauft die Kartoffeln selbst, ich habe nicht so viel Geld. Und ja, es ist ein Privileg, sich ehrenamtlich so viel engagieren zu können, sich das leisten zu können. Deswegen plädiere ich aber dafür, dass Leute sich Mitstreiter suchen oder gucken, welche Vereine, Institutionen gibt es schon, und sich dann dran zu klinken, dann braucht man nicht ganz so viele Ressourcen. Man kann einfach gucken, was gibt es schon.
Mhm. Von Erlangen gehen wir nach Kassel zu Ort Menneking. Guten Morgen, Herr Menneking.
Zusammen.
Hallo?
Ja, hallo.
Das ist Frau Menneking. Ja. Guten Morgen. Sie rufen an aus Kassel, und wir wissen, seit es den Glücksatlas aktuell gibt, seit er rausgekommen ist, dass Kassel die Nummer 1 ist im Glücksatlas. Da sind die zufriedensten Menschen.
Ja, also die glücklichsten. Also, wir haben natürlich auch viele Baustellen, aber was bei uns wirklich wunderbar ist, ist einfach viel Raum, Natur. Direkt an der Innenstadt haben wir einen wunderbaren Park, und rundherum ist es wunderbar. Und wir haben eine große Kulturszene. Und das macht, glaube ich, die Stadt aus. Wir haben ja auch die Documenta hier alle 5 Jahre, immer auch problematisch, aber Diskussionen sind und Auseinandersetzungen machen es ja interessant. Und da, wenn die Documenta ist, dann ist Kassel nochmal diese große Multikulti-Gesellschaft, die wirklich wunderbar ist.
Herr Kubiak, haben Sie in Kassel geforscht?
Nein.
Erstmal vielen Dank für diese Schwärmerei, Frau Menneking. Das tut gut.
Es gibt so Städte in Deutschland, zu denen habe ich keine Ahnung, und Kassel gehört dazu. Ich bin einmal Wilhelmshöhe ausgestiegen, weil ich auf den nächsten ICE warten musste, also am Bahnhof, und mehr weiß ich über Kassel nicht. Ich kenne natürlich die Diskussion um die Documenta, das finde ich dann immer spannend, wenn so eine Stadt alle 5 Jahre mal so bundesweit relevant wird, aber sonst hört man über Kassel ja nicht so viel. Ich kenne Kassel vor allen Dingen, und ich wollte ja schon ein paar Mal darauf eingehen, vielleicht nutze ich die Chance jetzt, ich kenne Kassel natürlich auch vor allen Dingen durch den Mord an Walter Lübcke, weil ich in einem Forschungsprojekt gearbeitet habe, als es auch um die Erinnerung an rechte Gewalt in Städten geht. Und ich finde, das sollten wir auch nicht unterschlagen. Wir reden sehr viel über die positiven Dinge, aber es gibt natürlich auch Aufgaben von Städten, die mit weniger sozusagen erfreulichen Ereignissen zusammenhängen. Und bei Kassel ist das sozusagen immer einer der ersten Aspekte, die bei mir kommt. Und Frau Dusch hat ja vorhin den Danilo Haller erwähnt, der ja nicht nur Wandbilder macht, die sozusagen die Stadt verschönern, sondern eben auch ein Wandbild in Chemnitz gemacht hat, wo er an die Opfer des NSU erinnert und auch da die Wohnungsbaugenossenschaft mit eingestiegen ist und da Gegenstände der Opfer des NSU dargestellt werden auf dem Wandbild und dadurch sozusagen auch ein Erinnerungsort geschaffen wurde. Oder ich muss auch an das Sonnenblumenhaus in Rostock denken, was ja auch als Wandbild entstanden ist, aber mittlerweile das Sonnenblumenhaus auch als Erinnerungsort für das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gilt, was mittlerweile auch unter Denkmalschutz steht. Und also das ist jetzt, tut mir jetzt leid für Frau Manneking, dass das jetzt daran fühle ich mich sofort erinnert, dass es natürlich auch diese Aspekte von Stadt wir mitdenken müssen, dass einfach in den letzten 35 Jahren viele Menschen in deutschen Städten getötet wurden und die Opfer meistens, also jetzt Walter Lübcke nicht, aber Opfer meistens junge, als migrantisch gelesene Männer waren und wir das vielleicht auch einfach sozusagen in der ganzen Diskussion, die wir in den letzten Wochen geführt haben, mitdenken, wer sozusagen auch in Städten, in deutschen Städten bedroht ist.
Sie denken das ja so mit, Herr Kubiak, dass Sie sagen, natürlich hat sich das Stadtbild auch durch Migration verändert und es sind andere Menschen in der Stadt als vor 35 Jahren. Was genau. Für Menschen sind denn in der Stadt? Was ist anders als vor 35 Jahren?
Da müsste man jetzt sich jede Stadt sozusagen einzeln angucken. Ne? Kassel ist da natürlich, hat eine andere Geschichte als Halle an der Saale beispielsweise. Und es gibt Wuppertal wieder anders. Also ich kenne Wuppertal vor allem als eine Stadt. Ich war mal Pizzafahrer bei einer Pizzadienst. Und Wuppertal war die Stadt mit dem besten Pizzalieferdienst. Also da war die beste Filiale, die am meisten Umsatz hatte. Und die Erklärung war, es gibt wenig Gastronomie, aber viele italienischstämmige Menschen, die dann eben diese Pizza bestellen. Also so hat ja auch jede Stadt seine eigenen Migrationsgeschichten. Und klar, Städte verändern sich. Also das ist genau das, was wir in unserem aktuellen Forschungsprojekt beforschen, gesellschaftliche Räume der Migration. Wir gucken uns explizit an, wie verändern sich eigentlich Stadträume dadurch, dass es Migration in die Stadt gibt. Was mir aber wichtig ist, dabei mitzudenken, ist, dass natürlich Städte schon immer Migrationsräume waren. Also Städte sind überhaupt nur entstanden, weil Menschen in Städte migriert sind, Bauern, die in die Stadt gegangen sind, um dort Industriearbeiter zu werden. Das nennen wir heute in der Soziologie Industrialisierung und Urbanisierung. Jetzt später kamen dann sozusagen auch internationale Migrantinnen dazu, also zum Beispiel 20er Jahre, die polnischen Bergarbeiter, die aus Schlesien kamen und dann ins Ruhrgebiet gegangen sind, oder eben ab den 50er Jahren in der Bundesrepublik die sogenannten GastarbeiterInnen, die gekommen sind, um hier Jobs zu machen. Und natürlich hat auch diese Migration Städte verändert in ganz, ganz vielen Aspekten und ist auch eine Herausforderung für Städte in der Hinsicht, dass sie sich natürlich auf die Zukunft vorbereiten müssen, dass sie wissen, wenn beispielsweise in einigen ostdeutschen Stadtteilen, in Magdeburg-Kannenstieg ist das zum Beispiel so, die Mehrheit der Kinder einen Migrationshintergrund hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir Schule, Ausländerbehörde, den städtischen Raum, die SozialarbeiterInnen auch dafür fit machen müssen, mit einer heterogeneren, also mit einer vielfältigeren Gesellschaft umzugehen. Das Interessante ist ja, dass ja Kinder sehr, sehr lernfreudig sind. Das heißt, wenn wir mit den Kindern gut arbeiten, haben wir die Chance, dass die gut Deutsch lernen, dass die in dem deutschen Bildungssystem auch Werte vermittelt bekommen und dass da natürlich sozusagen die Chance für die Zukunft von guten und lebenswerten Städten besteht, wenn wir erkennen, dass wir in der Bildungsarbeit einfach diese Vielfalt und diese Heterogenität mitbedenken müssen.
Und wenn wir auch erkennen, dass die Bürger durchaus mitsprechen wollen. Genau. Wie ist das bei Ihnen, Frau Manneking, in Kassel, Bürgermitsprache? Wird die gestärkt? Werden Sie oft gefragt, wenn es um neue Projekte geht, wenn es um die Stadt der Zukunft geht? Also Sie als Bürgerinnen und Bürger.
Direkt eigentlich nicht. Also ich muss schon irgendwas tun, wenn ich mich einmischen will. Also so, ja.
Was würden Sie sagen, womit punktet Kassel? Also punktet es mit, sagen wir mal, Lebensnähe statt Glamour? Die Stadt ist ja nicht, ist ja stark zerbombt worden. Das ist ja,
wir haben auch gar keinen guten Ruf. Nicht? Kassel ist ja irgendwie, hat keinen guten Ruf. Mhm. Und da müsste man mal was dran ändern. Und ich glaube, wir sind dabei. Also ich fahre zum Beispiel alles mit dem Fahrrad und bin vollkommen erstaunt, wie viele Fahrradstraßen und Fahrradwege in den letzten 2-3 Jahren entstanden sind. Und das finde ich den richtigen Weg.
Infrastruktur.
Ja. Ich sag mal so, also ich habe jetzt gerade Lust bekommen, nach Kassel zu kommen.
Unbedingt. Außerdem haben wir ein Weltkulturerbe hier, unseren Herkules.
Ja.
Wir haben auch Stadtteile, die sehr problematisch sind. Und diese Morde mit Walter Lübcke, das ist natürlich fatal und schrecklich. Aber das gibt überall und Schatten.
Was macht für Sie den Charme oder die Identität einer Stadt aus? Unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Stadtsoziologen Daniel Kubiak und Franziska Dusch, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Begegnungsorte zu schaffen, vor allen Dingen in Halle. Kommen wir auf das Thema Müll. Wir hatten vorhin die Mail, dass sich eine Hörerin, ein Hörer eine Stadt ohne Müll, Dreck und Hundekot wünscht. Das ist wirklich ein zunehmendes Problem, also vom Hundekot bis zur Sperrmüllentsorgung auf dem Bürgersteig. Frau Dusch, wie kriegen wir da das Verantwortungsgefühl der Menschen in die Köpfe der Leute, die da ihren Mist liegen lassen?
Ja, ist natürlich super herausfordernd, ne? Also Beteiligung ist eine sehr gute Möglichkeit. Also Menschen einfach zu beteiligen in den Entscheidungen, wie der Stadtraum aussehen soll. Wir haben jetzt zum Beispiel, sind wir dabei, Stadtmöbel zu bauen für einen Ort, da heißt Am Treffen, Halle Neustadt. Und wie die Stadtmöbel aussehen sollen, das haben wir in Workshops gemeinsam entwickelt mit Menschen, die einfach dort langlaufen. Also wir haben den Workshop dort stattfinden lassen, wo auch die Bank stehen soll. Und haben dann Menschen gefragt, ja, hey, wie soll die aussehen? Wir hatten so kleine Modelle, es wurde zusammen gebaut. Und da waren Kinder da, Jugendliche, Erwachsene, alle konnten sich ein bisschen rumprobieren. Und die Bank wird jetzt gebaut tatsächlich. Und wir haben natürlich die Hoffnung, die dann aufgestellt wird, dass dann wenig Vandalismus passieren wird, weil einfach viele beteiligt waren oder auch welche, die beim Workshop nicht mitgemacht haben, haben mitbekommen, was da stattfindet und können irgendwie anknüpfen. Ah, okay, die wurden auch schon mal irgendwie gefragt. Dann schreibe ich da jetzt nicht irgendwas drauf auf die Bank.
Ja. Wie sieht die Bank denn jetzt aus? Was ist denn rausgekommen?
Die wird noch gebaut. Also natürlich ist auch gar nicht so einfach, eine Bank aufzustellen im städtischen Raum. Das muss natürlich abgesprochen werden mit den vielen verschiedenen Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung, die da beteiligt sein müssen. Die Bank steht noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie bis Anfang nächsten Jahres, ich kann ja mal Druck aufbauen. Also eigentlich war unser Plan, Ende dieses Jahres steht die Bank.
So, und wurde jetzt um die Bank herum, wurden da auch Mülleimer geplant? Oder?
Nee, da gibt es eh schon große Mülleimer.
Hundekottüten?
Nee, die nicht. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, ja.
Herr Kubiak, wie oft erleben Sie, Sie fragen ja die Leute, was ist dein Kriterium fürs Wohlbefinden in deiner Stadt? Wie oft erleben Sie da, dass die Leute sagen, ja, ich hätte es gern sauberer?
Genau, also Müll ist sowieso eins der Themen überhaupt. Also jetzt nicht nur Müll im öffentlichen Raum, sondern eben auch die Frage von Mülltrennung dann in den jeweiligen Wohnbereichen. Also da sind manche NachbarInnen sehr, sehr genau hinterher, um zu gucken, ob die anderen NachbarInnen das richtig trennt. Also Müll ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob das 100% stimmt, aber ich habe letztens gehört, dass es in Tokio wohl keine oder nur sehr wenige Mülleimer gäbe. Aber die Stadt Tokio ist sehr, sehr sauber. Also vielleicht gibt es dann auch so ein bisschen so eine Frage von der Eigenverantwortung der BürgerInnen, ob sie ihren Müll mitnehmen. Und vielleicht ist manchmal so ein Mülleimer gar nicht so ein gutes Utensil, weil man dann eben weiß, okay, ich kann meinen Müll ja dann halt auch immer wegwerfen und wenn dann aber keiner da ist, dann lässt man ihn halt vielleicht liegen. Ich bin ja nun Soziologe und ich würde gerne auch ein bisschen darauf eingehen, dass natürlich hinter fast jedem Problem, was wir sehen, was wir im öffentlichen Stadtraum sehen, steckt auch immer Struktur. Also ich musste beim Müll zum Beispiel sofort daran denken, dass wir natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft liegen, in dem sehr, sehr viele Produkte eingepackt sind, schnell verbraucht sind, Möbel man sich preiswert wieder neu kaufen können. Es gibt dieses ganze Problem von der Fast Fashion, also dass man Dinge nur einmal trägt und dann wieder wegwirft. Das heißt, hinter dem Problem des Mülls steckt natürlich auch die Produktion von Müll, die teilweise eben auch aus kapitalistischen Gründen auch gewollt ist. Ja?
Also Dinge sollen trotzdem bin ich eigenverantwortlich dafür.
Und trotzdem ist man natürlich eigenverantwortlich, den Müll wegzutragen, richtig. Aber trotzdem gibt es hinter jedem Problem auch immer eine Struktur. Und auch, ne, wir hatten ja diese E-Mail vorhin, vielleicht noch einfach kurz auch drauf eingehen zu können, auch hinter Obdachlosigkeit oder Menschen, die um Geld bitten, auch dahinter steckt natürlich eine gesellschaftliche Struktur und die nennt sich Armut. Armut ist dann sozusagen eher dafür verantwortlich, dass die Obdachlosigkeit im Raum stört, als die Person. Person selbst, die da jetzt eben sitzt, die manchmal auch gar nichts dafür kann, dass sie auf der Straße leben muss.
Aber wie kriegen wir das hin, dass Menschen auch einfach mal Regeln einhalten, wieder Regeln einhalten? Also ich finde es immer problematisch. Also man könnte jetzt sagen, ja, wir brauchen einen noch schärferen Bußgeldkatalog. Wir haben einen Bußgeldkatalog und werden bestraft, wenn wir denn unseren Müll öffentlich liegen lassen. Ja. Aber wer kontrolliert das? Ja.
Also Menschen halten natürlich vor allen Dingen dann Regeln gerne ein, wenn sie selber an den Regeln beteiligt sind, also wenn sie den Sinn der Regeln verstehen. Wir haben ja schon viel über Teilhabe gesprochen und deswegen finde ich den Vorschlag, den Frau Dusch gerade gemacht hat, Leute sehr, sehr viel mehr dazu beteiligen, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wir hatten hier eine andere E-Mail, ich spreche die mal einfach an, weil es da um Barrierefreiheit ging, von Frau Bui aus Chemnitz. Und da ging es um die Frage, wie man eigentlich als blinder Mensch sich im öffentlichen Stadtraum bewegt. Und da kann ich ganz persönlich erzählen.
Die haben wir noch gar nicht vorgelesen.
Die haben wir noch gar nicht vorgelesen.
Dann lese ich die vor, bevor Sie darauf antworten. Okay. Ich bin blind und könnte mir nicht vorstellen, auf dem Land zu leben. Die Stadt gibt mir durch die vorhandene Infrastruktur und vor allem den ÖPNV ein Maß an Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, auf die ich auf keinen Fall verzichten wollen würde. Mein Wohnort Chemnitz ist außerdem eine Stadt mit einem großen Rehabilitationszentrum für Blinde, sodass es hier auch viele von uns berücksichtigende Freizeitangebote gibt. Was ich problematisch finde, ist, dass Wohngebiete immer mehr zu Autowüsten verkommen. Ich verliere bei Straßenüberquerungen regelmäßig die Orientierung, weil Autos an den Ecken parken und ich nicht gerade über die Straße gehen kann. Jetzt Sie, Herr Kuhn.
Genau, und also ich fand es einfach eine sehr wichtige E-Mail, weil wir eben natürlich auch mitbedenken müssen, dass es einfach auch noch, ich sag mal jetzt, vulnerablere, schwächere Menschen gibt, Leute, die eben zum Beispiel nicht sehen können, also das ist jetzt nicht per se eine Schwäche, aber die sozusagen eine besondere Bedürftigkeit in der Stadt haben. Und ich habe das eine ganz persönliche Geschichte, weil mein Schwiegeropa auch erblindet ist und ich mit ihm ganz, ganz viel im öffentlichen Raum unterwegs war und ich natürlich gemerkt habe, dass in dem Moment, in dem ich mit jemandem die Stadt erkunde, der nichts sieht, sofort viele Probleme sehe, die ich vorher als junger Mensch nie gesehen habe. Nun kann ich natürlich nicht jede Person zwingen oder ermöglichen, dass man mit blinden Menschen durch die Stadt geht, aber ne, einfach Eigenverantwortung, aber auch Empathie, also sich zu fragen, wie möchte ich eigentlich die Stadt haben und wie wäre die Stadt eigentlich für mich, wenn ich blind wäre?
Perspektivwechsel.
Wie wäre die Stadt für mich, wenn ich mit dem Kinderwagen laufen würde? Als ich Vater geworden bin, habe ich Berlin ganz, ganz anders wahrgenommen, viel lauter, viel dreckiger als davor. Und das einfach sich immer wieder zu denken und das vielleicht auch ein guter Hinweis auf diese E-Mail, die wir ja hatten, die anonym war mit den E-Rollern. Ich bin großer E-Roller-Freund, weil nämlich E-Roller ein Aspekt von Mobilität ist. Ich pendel in die Stadt, ich kann nicht mein Fahrrad mitnehmen, aber ich kann dann in der Stadt mal schnell so einen E-Roller nehmen und von hier nach da fahren. Aber natürlich sind das Zielkonflikte, weil sozusagen meine Mobilität dann ein Zielkonflikt werden kann, wenn dieser E-Roller dann auf dem Weg liegt und auch da wieder der Perspektivwechsel. Ich möchte gerne den E-Roller nutzen, also bin ich eigentlich gegen das Verbot und möchte eigentlich nicht, dass es verboten wird. Gleichzeitig denke ich natürlich darüber nach, dass es Menschen gibt, zum Beispiel die blind sind oder die mit Kinderwagen durch die Stadt laufen. Also mache ich diesen Perspektivwechsel und stelle den E-Roller natürlich an die Stellen, wo sie stehen sollen, stelle sie an den Rand, passe auf, dass sie nicht im Weg stehen. Und mit diesem gemeinsamen Umgang und dieser jeweils auf sich Acht geben, kriegen wir auch gute Städte hin.
In Bamberg wartet Björn Thompson. Guten Morgen, Herr Thompson.
Ja, schönen guten Morgen, grüß Gott aus Bamberg. Ja, ich glaube, eines der Probleme, über das hier immer wieder gesprochen wird, ist, dass die Menschen immer mehr, ich will mal sagen, vereinzeln. Und das schon seit geraumer Zeit. Im Endeffekt führt es dazu, dass sie dann entweder tatsächlich vereinzeln oder dass sie nur noch in irgendwelchen virtuellen Blasen sind, weil man sich im Alltag eigentlich überhaupt nicht mehr über den Weg läuft. Und die Ursache, also ich meine so als Menschen, die sich sonst nicht weiter kennen, sondern so die anderen Menschen halt. Und da hilft es mir dann auch nichts, wenn ich irgendwo eine arrangierte Möglichkeit habe, da hinzugehen, mit und ohne Eintritt, sei es ins Theater oder auf ein Straßenfest oder wie auch was, wenn ich im Alltag eigentlich nie auf Leute treffe. Und ein wichtiger Grund dafür ist, dass man als normaler Mensch eigentlich überall die Leute nur in Autos sieht, weil einem niemand mehr persönlich begegnet. Die Leute verlängern ihren Privatwohnraum ins Auto und wieder zurück. Und im Alltag gehen die Leute gar nicht mehr nach draußen. Also ich hatte es mir angewöhnt, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, wenn man Menschen begegnet, sagt man Hallo, egal ob man die kennt oder nicht. Es läuft ja niemand. Die eilen aneinander vorbei, möglichst gucken sie aufs Handy oder was. Aber wenn es irgendwie mal möglich wäre, dass der öffentliche Raum nicht mit Privatnutzung ständig vollgekleistert wird, dass die Leute wenigstens mal wenn Sie mal in Ihr Auto wollen, dass Sie dann vielleicht mal eine Viertelstunde ins nächste Parkhaus gehen, 1 Kilometer entfernt. Auf der Strecke hätten Sie die Chance, anderen Leuten zu begegnen, dass man dann einfach mal feststellt, oh, wir haben ja was gemeinsam. Zum Beispiel, dass wir in dieser Stadt wohnen. Zum Beispiel, dass wir hier immer an diesem Weg entlang gehen, den wir sonst nicht lang gehen würden, weil man da von Autos, entweder weil sie auf dem Gehweg stehen, gar nicht daran gehindert wird, dass man gar nicht durchkommt, oder dass man von Autos im Prinzip gejagt wird, und sei es durch die Abgase und durch den Lärm. Warum schafft man es nicht in den Städten, dass man das mit dem Privatauto mal ein bisschen zurückstellt? Es ist ein gemeinsamer Lebensraum, so eine Stadt. Und also das, da würde so viel, und da, ich meine, das ging ja los in den 50er Jahren, als man beschlossen hat, die Stadtentwicklung drei zu teilen und eine räumliche Trennung zu machen zwischen Kaufen, Arbeiten und Wohnen oder Leben. Mhm. Ja? Und seitdem sind die Leute nur noch mit dem Auto unterwegs, um entweder zur Arbeit oder zum Supermarkt oder zu irgendeiner Unterhaltung zu kommen. Da hatten wir es ja vorhin schon von der europäischen Stadt.
Ja.
Diese berühmte Viertelstunde, wie gesagt, das ist 1 Kilometer.
Herr Thomsen, versuchen Sie das denn mit der berühmten Viertelstunde? Also, dass Sie zum Beispiel ganz bewusst Menschen grüßen, so wie Sie es damals auf dem Dorf gemacht haben. Was passiert dann, wenn Sie das tun? Grüßen die Menschen zurück oder gucken die weiter auf ihr Handy und merken gar nicht, dass sie grüßen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn es Menschen, die wie ich offensichtlich sonst kein weiteres Ziel haben, also die jetzt nicht als Gruppe oder so unterwegs sind, da sind die mit sich beschäftigt, sondern wenn die einfach so als einzelner Fußgänger einem entgegenkommen, man sieht zumindest zuckende Mundwinkel, dass die Leute sich ein bisschen freuen. Man gerät da nicht automatisch in ein Gespräch, aber es kann dann zum Beispiel passieren, wenn man sich möglicherweise irgendwo in der Innenstadt mal völlig unverhofft, dass man dann wenigstens mal die Hand grüßt, hallo, ja, wir haben uns doch vorgestern da und da gesehen, ohne auch nur irgendwas zu sprechen, sondern dass man das Gefühl hat, es gibt auch noch andere Leute in dieser Stadt, die vielleicht irgendetwas gemein haben, sei es nur, dass man dort wohnt.
Und man sendet kleine Signale aus. Herr Kubiak, der nickt schon die ganze Zeit, Herr Thomsen.
Ich nicke auch.
Genau, also erstmal Bamberg vielleicht eine der schönsten Städte in Deutschland, die wir haben. Mein erster Gedanke dazu, aber mein zweiter ist, dass ich Herrn Thomsen total recht geben würde, ne? Diese Anonymität in Städten, die ist halt oft ein Problem. Wir brauchen Räume der Begegnung. Aber als Soziologe muss ich natürlich auch sagen, dass einer der Gründungsmythen der Soziologie, Georg Simmel, einer der wichtigsten Soziologen, deutschsprachigen Soziologie, dass der eben gesagt hat, dass das eben auch gerade die Stärke von Städten war. Ne? Also überhaupt erst die Städte haben die Situation, dass Leute im öffentlichen Nahverkehr sitzen und nicht miteinander sprechen müssen. Und dass diese Anonymität, oder er nennt das die Blasiertheit, also sich nicht immer von allem, was um einen herum ist, beeinflussen zu lassen, auch dazu geführt hat, dass Leute sich freier entwickeln konnten, nicht in diesen Zwängen aus diesen Dorfgemeinschaften gefangen sind, dass sozusagen nicht normalisierte Lebensführung möglich wurde. Auch das ist natürlich alles Stadt. Und deswegen gehört natürlich auch zu Städten dazu, gerade in so einer Großstadt wie Berlin, dass ich natürlich erstens überhaupt nicht in der Lage bin, mit allen Menschen hier zu interagieren, die ich hier 4 Millionen Menschen, die ich hier jeden Tag treffe. Und andererseits ist natürlich auch gerade für Leute, die jetzt vielleicht in so einer Dorfgemeinschaft sich nicht so wohl gefühlt haben, gerade die Stadt dann der Ort ist, in dem sie sich überhaupt erst entfalten können. Also das müssen wir natürlich auch mitdenken, weil diese Funktion erfüllen Städte natürlich auch.
Genau, ja, und wir müssen trotzdem mitdenken, Entschuldigung, Frau Dusch, ganz kurz, wir müssen eben auch mitdenken, dass wir große Städte wie Berlin, Hamburg, München, dass wir die eben nicht, wie Sie sagen, Herr Kubiak, als Ganzes wahrnehmen können, sondern immer nur unseren Stadtteil. Das ist ja ganz oft so, dass du kaum noch aus deinem Stadtteil rauskommst, weil er unter Umständen auch schon groß genug ist. Und das auch ganz schön ist, oder? Das hat doch dann auch wieder so einen Dorfcharakter.
Berlin ist die beste Stadt der Welt. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich würde gerne wissen, was Frau Dusch uns sagen will. Sonst redet hier immer zu sehr.
Ja, Kubiak, Sie haben das jetzt so schlecht geredet mit dem, in Großstädten, das ist halt nun mal anonym. Man kann auch nicht alle anlächeln. Was passiert denn da? Aber ich fand das ganz schön, dass Herr Thomsen das so gesagt hat. Ich mache das auch, aber beim Fahrradfahren lächle ich Leute auch mal zu. Und das ist immer ganz erstaunlich, wie dann aus finsteren Gesichtern, die dann so ein bisschen unsicher werden, so, wurde ich eben angelächelt, kennen wir uns? Und dann einfach so, ja, ich wurde einfach nur nett angelächelt, ne, dass das möglich ist. Das finde ich schon beinahe so ein Akt des Widerstandes. Weil das ist so einfach, so ein kleiner Akt der Freundlichkeit, der irgendwie echt gut funktioniert.
Lächeln als Widerstand.
Ja. Ich wollte nochmal kurz auf die Autos hinaus.
Ja.
Neulich hat jemand gesagt, die Amis denken so, sie haben Recht auf ihre Knarre, auf ihre Waffe. Und bei den Autos, die denken, sie haben ihr Recht auf ihr Auto und auf ihren Parkplatz. Und da dachte ich erst, boah, krasser Vergleich. Und dann so, ja, ein bisschen was dran ist halt schon. Ne? Also, Herr Thomsen, haben Sie ein Auto?
Seit etwa 25 Jahren nicht.
Ah, okay, gut. Und, prima.
Ich bin, sagen wir mal so, wie gesagt, ich bin am Dorf aufgewachsen, aber ich habe dann mein Leben in unterschiedlich großen Städten verbracht, weil das Leben auf dem Land eben nicht so ist, wie sich das manche Leute vorstellen, romantisch. Was nicht nur daran liegt, dass dort eine bestimmte Klientel von Menschen in der Regel nicht vorhanden ist, sondern in meinem Fall kam auch noch dazu, dass durch die damalige Flurbereinigung das ehemals Bauerndorf nachher in ein Schlafvorort von Stuttgart geworden ist, wo die Orte, die mir als Kind Freude gemacht haben, sind heute Parkplätze und Einfamilienhäuser. Dann bin ich quasi, wenn ich eh schon in der Stadt bin, ne, so optisch gefühlt, war es dann nicht so schlimm, dass ich auf dem Stand. Das ist nicht das Problem. Mhm. Das Problem ist, dass dass die Menschen in ihren Autos hocken und die allgemeine Vereinzelung einfach weitertreibt. Und vor allem, was mich eben stört, ist diese Selbstverständlichkeit, wie angenommen wird, der öffentliche Raum wäre grundsätzlich auch noch ein Abstellraum für Privatgegenstände. Also der Platz ist beschränkt. Und warum, wie gesagt, in Bamberg gibt es sogar erstaunlich schön gestaltete Parkhäuser für Autos. Die sieht man nämlich nicht, weil sie zum größten Teil unterirdisch sind. Da sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Autos, könnten da reinpassen. Mhm. Aber die Leute fahren dann lieber durch die Innenstadt. Und wer Bamberg kennt, weiß, die Stadt ist aus dem Mittelalter, die Straßen sind so schmal, da passt ein Auto durch und rechts und links wollen eigentlich Touristen zum Beispiel oder Einwohner einfach nur ihren Alltag machen. Und es ist nicht möglich, dass man da irgendetwas macht, weil es ist das heilige Blechli, wie man im Schwäbischen so schön sagt.
Wir nehmen das mal mit.
Warum geht das nicht? Warum, dass man da mal einmal, man kann es doch mal versuchen. Es will doch niemandem was wegnehmen.
Herr Thomsen, wir nehmen das mal mit.
Selbstverständlichkeit, dass der öffentliche Raum, also nein, der Mensch oder der nicht mit irgendeinem Fahrzeug ausgerüstete oder verlängerte Mensch, der ist quasi der allerletzte, der hinten, ganz hinten in der Reihe.
Wir nehmen das mal mit. Als Appell aus Bamberg, Björn Thomsen. Das ist deutlich geworden und ich glaube, Herr Kubia kann das bei seiner nächsten Befragung auch nochmal mit reinnehmen, wie das ist mit den Parkhäusern und mit den Autos und mit der Vereinzelung der Menschen. Dankeschön, Herr Thomsen, für diesen Anruf aus Bamberg und in Holle, nicht in Halle, in Holle, wartet Martin Roggenburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt müssen wir natürlich alle wieder fragen, wo ist Holle, Herr Roggenburg?
Das ist im Landkreis Hildesheim. Südlich von Hildesheim und da ist die Derneburg da hat mal der Baselitz gewohnt, jetzt ist das aufgekauft von einem Finanzier, der da ein Museum für moderne Kunst hat. Mhm. Also in Niedersachsen.
Wie groß ist Holle oder wie klein ist Holle?
Ach, das ist ein Dorf. Mhm. Noch ein Dorf, muss man sagen, aber sagen wir mal ein Negativbeispiel. Mhm. Also siedlungsfrei, Neubausiedlung an Neubausiedlung, zerstörter Dorfkern, also genauso wie man es nicht machen sollte. Exemplarisches Negativbeispiel.
Wie sollte man es machen? Also erstmal, vielleicht können Sie noch ein bisschen beschreiben, was Ihnen da nicht gefällt und was Sie sich stattdessen wünschen.
Ja, okay, das ist jetzt eine persönliche Sache. Ich bin ja eigentlich Berliner, Westberliner und sagen wir mal so, ich bin vor allen Dingen geprägt durch Gründerzeitviertel und bin in Gründerzeitvierteln aufgewachsen und habe also eine ganz andere Brille als viele andere. Und deswegen habe ich eigentlich nichts Ermunterndes über deutsche Städte zu sagen. Gut, da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Ost und West, aber da gibt es auch einige gute Vergleiche. Aber wo gerade die Stadtbilddebatte im Gange ist, wollte ich eins sagen. Gerade in westdeutschen Städten dieser Wiederaufbau, das ist ein Wiederaufbau nach Nazi-Plänen. Wir hatten ja auch gerade Kassel im Gespräch. Da gab es für Kassel schon in den 30er Jahren, die Altstadt autogerecht zu machen und die ganze historische Bausubstanz quasi abzureißen. Im Grunde genommen, so die 50er Jahre Bauten und sowas, das sind umgesetzte Nazi-Pläne. Und das sollte man auch mal bedenken, wenn man das ein oder andere unter Denkmalschutz stellt. Da gibt es einen Verein, der setzt sich für diese Bikini-Hochhäuser ein, Nähe von dem Kontorviertel, die in den 50er Jahren gebaut wurden. Die hatten blaue Kacheln, so im 50er-Jahre-Look. Mhm. Und haben natürlich in den 70er Jahren so braune Eternitplatten bekommen und sind natürlich abschreckend hässlich. Aber da gibt es tatsächlich einen Verein, der sich dafür einsetzt. Und wenn man mal in die Vita von dem Architekten guckt, dann ist der schon 1929 in die NSDAP eingetreten.
Und um das Ganze jetzt ins Positive zu wenden, was wünschen Sie sich für Holle? Wie würde diese Stadt aussehen, wenn Sie sie planen dürften?
Ja, also Holle liegt mir überhaupt nicht am Herzen. Also ich, ganz ehrlich, da wohne ich nur. Aber wenn ich dann was machen würde, würde ich dafür sorgen, den Dorfkern irgendwie wieder aufzupolieren. Ich muss gestehen, ich bin Rekonstruktionsfan. Deswegen finde ich das schick, das Berliner Stadtschloss. Und wiederum muss ich mich gewaltig schämen, so für die Bauten am Potsdamer Platz oder das berühmte Bundeskanzleramt, die Elefantenwaschmaschine. Jedes Mal, wenn ich das im Fernsehen sehe, kommt mir die Schamesröte, weil ich mich einfach für solche Bauten schäme. Ich bin Fan von Gründerzeitvierteln, muss ich dazu stehen. Und ja, da bin ich wahrscheinlich nostalgisch. Und ich mache auch noch einen Fehler. Ich fahre ständig nach Italien und genieße da die Altstädte. Und ich komme zurück nach Deutschland und ich schäme mich. Und
Herr Kubiak, vielleicht ganz... Ja?
Ein Spruch darf ich vielleicht noch lassen. Ist dieser pathologische Satz, die Stadt X hat ja schöne Ecken. Also das kennzeichnet den Zustand der deutschen Städte, dass sie genau im Zentrum vernichtet wurden, also verunstaltet wurden. Und dass dann, wie gesagt, die schönen Ecken, irgendein Viertel mit altem Baubestand oder was auch immer, denn das Ganze noch irgendwie halbwegs hochhält.
Ist eine dezidierte Meinung aus Holle, Herr Roggenburg, das Schöne ist, wir hatten ja Jonas Koritko, der ebenso von Wuppertal geschwärmt hat. Ich glaube, der würde Ihnen vehement widersprechen. Aber es ist schön, dass Sie das sagen, Herr Kubiak.
Ja, also erstmal würde ich mich total anschließen, dass ich auch finde, dass die Wiederaufbauleistung, was Architektur betrifft, in westdeutschen und ostdeutschen Städten an Ästhetik jetzt nicht unbedingt viel Gewinn gebracht hat. Gleichzeitig gab es natürlich gerade so ab den 70er Jahren ja auch so reformerische Ansätze und es wurde darüber wieder nachgedacht, wie man Städte eigentlich lebenswerter machen kann. Also da gab es sozusagen zwei Entwicklungen. Ich bin gar kein Fan davon, das Berliner Stadtschloss aufzubauen. Gar nicht, weil ich es nicht schön finde, sondern eher, weil es wirklich historisch genauso problematisch ist, so ein Schloss wieder aufzubauen. Aber da sieht man wieder, dass es einfach oft in Städten Zielkonflikte gibt, weil die einen finden es schön, die anderen finden es nicht schön. Das ist eigentlich nur das, was mir jetzt gerade dazu eingefallen ist. Aber tatsächlich diese Wiederaufbauleistung oder auch in Halle oder Görlitz, der Nicht-Wiederaufbau in den Städten, also es sind ja nicht zerstört worden im Zweiten Weltkrieg und dann aber einfach verfallen lassen worden von der DDR-Politik, weil es da auch politische Gründe gab, warum man eher sozialistische Neubausiedlungen bauen wollte. Da ist auch gerade ganz, ganz viel wieder gerettet worden. Eben auch wiederum, muss man auch mal ganz anerkennend sagen, auch durch viel privates Investment sind da viele Schüler gerettet worden, viele Häuser gerettet worden. Und dann ist aber die nächste Frage immer, wer wohnt in diesen schönen Häusern? Und das ist natürlich auch wichtig.
Jetzt gucken wir ganz am Schluss, Dankeschön, Herr Roggenburg, jetzt gucken wir ganz am Schluss noch auf Trier mit Beatrix Peters. Guten Morgen, Frau Peters.
Ja, guten Morgen. Also ich kann mich jetzt meinem Vorredner nicht anschließen, dass die Innenstädte alle verkommen sind oder vernachlässigt wurden. Also wenn ich überlege, ich meine, ich wir in Trier leben ja ganz westlich an der Luxemburger Grenze und wir hatten schon 345 den Kaiser hier, den römischen Kaiser, und wir hatten zu der Zeit schon 50.000 Einwohner und sind dann ins Mittelalter rüber, und auch heute haben wir noch eine wunderbare, lebenswerte Stadt, eine wunderbare Innenstadt. Wir leben natürlich vom Tourismus, ist vielleicht ein Vorteil, sage ich jetzt mal, für Trier, weil Industrieansiedlungen sind einige wenige rundherum, aber so der Kern ist doch der Tourismus und halt die jungen Leute, die Universität. Und das ist so eigentlich auch mein Ding, sage ich mal. Trier macht auch sehr viel für die Kinder. Und ich sehe also die Zukunft der Städte. Da muss viel mehr für die Kinder gemacht werden, für die Kinder und die Jugendlichen. Man spricht von Auto und so weiter und irgendwelche Strukturen. Das ist alles richtig. Ich denke, das gehört dazu, klar. Jeder fährt auch mit dem Auto durch die Gegend oder mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Mache ich beides. Wir haben das Glück, dass wir halt immer in die Stadt zu Fuß können oder mit dem Fahrrad fahren können und Auto zu Hause stehen lassen können. Aber was ich ganz toll finde, auch von unseren Stadtvätern, muss ich jetzt wirklich mal sagen, das sind, bei uns gibt es Aktionen, Trier spielt, Trier liest, es gibt Chorfestivals, es gibt also Cityläufe mitten durch die Stadt, es gibt Radrennen mitten durch die Stadt. Wir hatten vor 2-3 Jahren sogar auch für Autofans, der ADAC war dann hier so ein Bergrennen und da war alles vor der Porta Nigra. Es gibt für den Sport dann vor der Porta Nigra Aufmarsch, jetzt war zum Beispiel die Kickboxer und so weiter. Und das, finde ich, ist unheimlich wichtig, weil wenn junge Leute in die Stadt, gern in die Stadt gehen, immer wieder Kontakt mit der Stadt haben, dann gehen sie auch gern als junge Eltern oder als Erwachsene oder als Senioren in die Stadt. Also bei uns, wenn sie bei uns durch die Stadt gehen, da sehen sie junge Leute, sie sehen Kinder, sie sehen Eltern, sie sehen Ältere, die Studenten, die Touristen. Also es läuft alles rum. Selbst die Asylanten, sage ich jetzt mal so, das soll auf keinen Fall negativ rüberkommen. Wir waren ja 2015 hier in Trier eine der größten Auffanglager für Migranten. Und zwar hatten wir stellenweise 6.000, 7.000 Migranten hier in Trier bei 100.000 Einwohnern.
Frau Peters,
da hat sich kein Mensch beschwert.
Ja. Das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz von Ihnen, vor allen Dingen auch nochmal den Blick in die Zukunft zu wenden und zu sagen, wir müssen in unseren Städten auch noch sehr viel mehr für unsere Kinder tun. Danke für diesen Anruf aus Trier. Danke allen Anruferinnen und Anrufern, die uns so viele positive Beispiele für gelungene Städte geschildert haben. Dankeschön an Franziska Dusch und Daniel Kubiak und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.
Tschüss.